Ja, also, Fide Impossible ist eine Koch-Laber-Sendung, in der zwei Kontrahenten nicht auf Reisen geschickt werden. Dort bekommen sie eine Box serviert, in dem sich ein Gast befindet. Diesen müssen sie analysieren, Themen dazu finden und mit ihm ein Gespräch führen. Dieses wird dann auf einem Podcast veröffentlicht und einer Jury präsentiert, deren Lieblingspodcast es ist. Also oberflächlich gesehen nur Gelaber, aber in der Tiefe gesehen bester Podcast, den man eigentlich machen kann.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dann sagst du heute noch was, oder was?
Ich warte auf dich.
Ich bin fertig.
Bist du mal die SMS oder was du da was
nee, ich guck gerade wieder mehr an, wie du dich selbst beweihräucherst bei Fiete Gastro. Ich.
Tim, wie geht's dir?
Wie meinst du das?
Rhetorisch, aber trotzdem interessiert.
Ja, aber was? Physisch, körperlich, gewichtstechnisch, Fitnesszustand, emotional?
Erstmal physisch.
Ja?
Erstmal physisch.
Physisch bin ich in der Form meines Lebens.
Ja, gut. Ja. Jetzt psychisch. Psychisch.
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zwischen himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, aber latent mit geballter Faust.
Ja? War das neu, oder?
Ja, ich meine, sag mal so, wir haben jetzt seit dem 20. März sind wir zur Passivität verurteilt und so langsam geht mir das auf den Sack, dass ich kein Punkt finde, von dem aus es sich lohnt oder zu dem Punkt, zu dem man sich hinarbeiten kann, ist es immer so Eventualitäten. Und mit Eventualitäten ist nicht meine Stärke.
Ihr habt nämlich neulich.
Also entweder lebe ich in den Tag hinein und es ist mir alles egal.
Ja.
Oder aber ich habe grundsätzlich schon einen gewissen Plan und habe ein paar Parameter. Also soll heißen, wenn ich mich ins Auto setze und ich fahre an die Küste, dann ist die Küste der Parameter.
Mhm.
So, dann habe ich ja eine Richtung, eine grobe Richtung. Ob ich mal links und rechts einen kleinen Schlenker mache, das ist ja noch, ist ja mir überlassen. Aber ich fahre an die Küste. Und jetzt bin ich irgendwo und man sagt mir, eventuell könntest du an die Küste fahren. Wir können dir aber noch nicht ganz genau sagen, mit welchen Mitteln, wie viele Tage, wie lange, wie dauert und wo die Küste liegt. Und das macht mich so langsam ein bisschen wuschig. Und ich hätte jetzt lieber mal ein Nein als ein Vielleicht. Und ich sehne mich nach dem Ja, aber ich bin so ein bisschen von dem Vielleicht genervt. Und ich bin auch ein bisschen davon genervt, dass wir wie kleine Kinder warten, bis man uns sagt, was wir zu tun haben oder was wir tun dürfen, eventuell mit eventuellen Einschränkungen, eventuell. Und vielleicht könnte man ja drüber nachdenken, dass, wenn gewisse Faktoren, die wir noch nicht kennen, wahrscheinlich umgesetzt werden könnten, dann wären ja Möglichkeiten,
mhm.
Und Eventualitäten machbar.
Eventuell möglich.
So, und ich so, Alter, get a grip.
Ich dachte letzte Woche schon, als ich dich in einem Interview gesehen habe auf dem Rathausmarkt, wo ihr die leeren Stühle, da dachte ich schon, dass du ein bisschen mehr auf Zinne bist als sonst.
Ich wollte nichts sagen. Also ich bin ja ins Interview reingegangen und
gesagt,
was soll ich euch erzählen, was mir schon von tausenden Experten gesagt worden ist.
Ja.
Was meine Kollegen natürlich genau mit derselben emotionalen Inbrunst zum Besten geben, aber irgendwann ist es auch so, ach, Mantra-Adi, und irgendwann denkst du so, ja, es wäre doch schön, wenn es jetzt mal irgendwas gibt. Gib mir doch einen Beißstock, an dem ich mich abarbeiten kann. Gib mir irgendwas. Und das fängt an, das ist ein bisschen steter Tropfen holt den Stein und
jeden
Morgen aufs Neue wache ich auf und versuche mich zu motivieren und es gelingt mir auch manchmal, aber ich muss inzwischen hart dran arbeiten. Also es kommt auch so eine zweite Sichtweise langsam auf, wo ich dann manchmal so das Gefühl habe, dann halt nicht.
Ja.
So, das ist so meine Emotion. Aber ich bin, aber trotzdem lachen wir viel und trotzdem haben wir viel Freude. Wir sind kreativ. Wir wissen noch nicht, warum wir kreativ sind und wohin wir kreativ sein sollen, aber wir sind es. Da kann man, das kann man nicht abstellen. Und es gibt auch viele schöne, individuelle, persönliche Momente, aber ich merke schon, dass insgesamt Stimmung kippt.
Mhm. Apropos Kippen, wir kippen heute auch ein. Das ist ja eine der kreativen Geschichten, die ihr gerade macht, Wein.
Mhm.
Da erzähle ich nachher auch noch was dazu, was das für eine Geschichte ist.
Ja, das finde ich lieb.
Du hast ja in der letzten, also in der Folge mit Monika, die übrigens, Alter, vielleicht die erfolgreichste Folge werden könnte, die wir jemals hatten bei Fiete Gastro.
Warum?
Weil es gibt nicht einen einzigen Stinkstiefel-Kommentar und es gibt so viele Kommentare wie selten zuvor. Die Fiete-Welt liebt Monika Fuchs und ich glaube, Monika Fuchs liebt auch die Fiete-Welt. Deswegen hatten wir schon drüber gesprochen, ob wir sie vielleicht, ob sie der Tim Raue von Fiete Gastro wird und zwar einmal in pro Staffel vorbei guckt.
Machst du nicht auch noch einen zweiten Podcast jetzt?
Ich mache nur einen zweiten Podcast jetzt, ja. Vielleicht, aber nicht mit Monika.
Aber vielleicht kann ich ja mit Monika statt dir arbeiten in Zukunft.
Oh, dann nee.
Oh, das ist biestig, ne?
Nein, ich habe ja mit gerechnet.
Mit wem machst du einen zweiten Podcast?
Die heißt Monika Licht. Katharina Lichtblau.
Warum?
Warum sie so heißt?
Nee, warum machst du das?
Naja, Corona-Zeiten, ne? Man versucht sich ja irgendwie über Wasser zu halten.
Also meine Jobs bedeutet sind dir alle... nichts, es ist nur Geld.
Ich krieg nicht mal Geld dafür.
Wo ist denn dann der Sinn dahinter?
Naja, eine Art von Beschäftigungstherapie und Leidenschaften nachgehen.
Du Spaß, Arsch. Alles gut.
Wie
heißt das
mit
Ding?
Lichtblau und Merget, kann das wirklich Freundschaft sein?
Ja, und worüber redet ihr so?
Wir versuchen herauszufinden, ob es möglich ist, dass zwei Menschen, die sich nicht kennen, und wir kennen uns tatsächlich nicht, über einen Podcast so etwas wie eine Freundschaft aufbauen können. Das ist ein Projekt. Keiner weiß, wie lange das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert.
Ist sie heiß?
Also ich glaube, die sieht nicht schlecht aus. Ich kenne ja nur ihre Stimme und die ist hot.
Und du kennst nur ihre Stimme?
Ja. Naja, klar kenne ich sie von Instagram-Fotos, aber du weißt ja, wie es funktioniert, ne?
Ja, aber das ist ja blöd.
Ja. Aber die ist verheiratet und das ist wirklich ein rein platonischer...
Hast du nach links oder nach rechts gewischt?
Bei Tinder?
Ich glaube, du weißt es,
ob ich das ich hätte sie nach rechts gewischt. Ja. Also
rechts
das, heißt, das Gute.
Rechts
das
ist gut.
Das Gute, definitiv.
Also geht da was?
Willst nee, du mehr? Da geht nichts. Die ist verheiratet und die ist happy und ich bin happy wie ich.
Also ich kenne Leute, die waren verheiratet.
Ja.
Also geht da was oder nicht?
Nein, da geht nichts. So leid es mir tut. Weil's genauso nicht. Wenig wie mit Anastasia. Geht auch nichts.
Da ging nichts, ne?
Nein.
Ihr habt euch nochmal getroffen, habe ich gehört.
Hä?
Habt ihr euch nicht nochmal getroffen?
Nein.
Oder an dem Abend?
Auch nicht.
Auch nicht?
Nein.
Da ging gar nichts?
Nein, da ging
warum
gar
nicht?
Nichts. Ich denke mal, du hast das versaut.
Ja, guck auf dein Leben zurück. Ich kann doch nicht dein ganzes Leben versaut haben an der Stelle. Also jetzt mal ernsthaft. Wie kannst du mich dafür zur Verantwortung ziehen?
Nee, es war eine Frage.
Also Entschuldigung.
Nein, da ging nichts und ich glaube, da wird auch nichts gehen in absehbarer Zukunft.
Nein. Weil die war drollig.
Ja.
Die hat auch zu dir gepasst.
Die ist kleiner als ich sogar.
Wer?
Anastasia.
Ist sie?
Ja, ein ganzes Stück.
Okay.
Ja.
Läuft das dann schon unter Wachstumsstörungen?
Bei ihr oder bei mir?
Bei ihr, weil du bist ja schon klein. Und wenn dann jemand noch kleiner ist, also...
Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, weil die hatte sogar hohe Schuhe an dem Tag.
Und war trotzdem kleiner als du?
Ja.
Hattest du auch deine hohen Schuhe an?
Ich hatte auch meine Flatour-Schuhe.
Deine Prinzschuhe mit den Inlays. Hast du sowas?
Was ist ein Prinzschuhe?
Der mal so Schuhe an mit
Sänger Prinz.
Ja, mit Hacken innen drin, glaube ich. Ja,
so Buffalo, nee, habe ich nicht.
Okay, gut.
Hier, Monika, Top Podcast. Und du hattest in der Folge dann ja mal gesagt, dass es drei Persona non grata gibt, die du hier nicht sehen willst. Und die Fietes sollen mal raten, wer das ist. Es gab viel für mich zu tun, weil es viele Antworten gab. Wenn du willst, lese ich einfach mal so vor. Du kannst dir entscheiden, was du sagst. Also Top 1 ist definitiv, und da hat einer eine sehr schöne Antwort geschrieben, die das, glaube ich, gut umreißt, wer es ist. Weiste, kennste, gelbes T-Shirt.
Weiter.
Mario Barth. Ist wirklich,
ich weiß schon, wer das ist.
Gnadenlose Nummer 1. Dann gefolgt von diesem Vegan-Koch, Attila Hillmann. Auf Platz 2, der kam sehr, sehr oft. Und dann eigentlich Top 3 immer AfD-Politiker. Aber nicht namentlich erwähnt, sondern generell keine AfD-Politiker. Mhm. Aber die meisten waren Mario Barth tatsächlich.
Mhm. Wie kommt man darauf?
Vielleicht noch aus der Folge mit Atze.
Weil?
Da ging es teilweise über Mario Barth. War jetzt nicht
ja,
so...
Ja, das war ja eine Momentaufnahme.
Ja, aber siehst du mal, wie die Fietes aufpassen?
Nein, das ist so nachtragend bin ich ja nicht.
Naja, Mario Barth. Der Wendler kommt auch oft vor.
Wer noch?
Gina-Lisa Lofink. Donald Trump. Ronald McDonald, ja, klar. Mario Barth, Horst Lichter. Ina Müller, die lustigerweise schon hier war. Mario Barth, Thomas Gottschalk, weil er Tim nie auf die Couch gelassen hat.
Da kann der nichts für, das war irgendeine Dame beim ZDF.
Mario Barth und Attila Hildmann, Micky Beisenherz, Mario Barth, Familienmitglieder, Raue, Bohlen, Hensler, Mario Barth, Dieter Bohlen, Donald Trump, Abu Shahin, noch nie gehört.
ist das so ein Abu-Shaka-Heidi?
Ja, ne? Weiß ich. Wahrscheinlich. Will ich ja auch nicht haben, das gibt Ärger. Ja, das waren so die
Antworten. Sagen wir es mal so, Einnahme viel.
Einnahme viel.
Einnahme ist dabei, ja. Die anderen beiden waren, sind nicht aufgetaucht.
Okay. Naja.
Gut, weiter.
Leserbrief. Hm. Und zwar hat uns geschrieben Katja Multerer. Und die war ein bisschen traurig, wie wir über das Frankenland gesprochen haben im Podcast mit Monika. Lieber Tim, lieber Sebastian, ich liebe euch in eurem Podcast und werde das auch weiterhin tun. Noch mehr, nachdem ich die bezaubernde Monika Fuchs kennenlernen durfte. Dies sei vorausgestellt, weil jetzt das dicke, fette Aber kommt. Wir Fränkinnen und Franken sind, wohlmöglich selbst verschuldet, aber trotzdem traurig über unsere subtile Diffamierung, wie Fränkinnen als Pressack und schlechten Müller-Thurgau konsumierende Hinterwäldler. Richtig ist, der Franke hat nicht das Zeug zum offenen und eloquenten Weltbürger, ebenso wenig zur Bewerbung seiner Delikatessen. Das ist er einfach nicht. Der gängige Fragesatz lautet, hä? Der übliche Antwortsatz, Bastjo. Schade ist, dass sobald beim weltmännischen Nichtfranken Kenntnisse bezüglich hiesigen Kulturguts und Kulinarik fehlen, alles in die lächerliche Richtung abdriftet und schlussendlich eben nicht Sebastian schluderig recherchiert hat, Thema Boxsack, sondern der Franke samt seiner Weine irgendwie rückständig, spießig und eben auf der Landkarte des hippen Hanseaten schlicht nicht präsent ist. Wir versuchen, bestehende Gastronomie nach Kräften durch unsere Besuche zu unterstützen, weswegen auch viele tolle Angebote gerade in Verbindung mit dem mittlerweile echt geilen Frankenwein existieren. Es gibt hier sehr junge, sehr hippe und sehr gut aussehende Winzer. So ganz bierernst sollt ihr meine Kritik natürlich nicht nehmen. Natürlich steckt in vielem ein Körnchen Wahrheit, was aber wohl ebenso für die eine oder andere garstige und ewig gestrige Absteige in Hamburg, Berlin oder auch München gilt. Darum ein bisschen Mitleid mit dem wunderschönen Geheimtipp Franken samt seiner liebenswerten und sturen Menschen. Wenn es jemals eine Kitchen-Folge aus dem Land zwischen Main und Rhön gibt, seid ihr alle in meinem Garten zum Wein eingeladen, natürlich aus Wassergläsern. Ganz herzliche Grüße von der Grenze zwischen Unter- und Oberfranken, eure Katja.
Ich meine, das ist immer das ganz Amüsante, wenn sie selber schreibt, die Sturen aber liebenswerten. Wenn ich das sage, dann klingt das diffamierend und derjenige darf es sagen. Die Franken haben einen riesen Platz bei mir im Herzen, weil sie so bockig sind und weil sie so ein bisschen in meinen Augen positiv unkultiviert sind, weil sie eben nicht eine Mainstream-Bevölkerung sind, sondern die haben Charakter. Das ist wieder der klassische Schleswig-Holsteiner, der ich ja bin. Da ist schon viel Ecke und Kante und manchmal ist unsere Verbalität eben nicht unbedingt dafür geeignet, kommunikativ zu sein. Also ich bin da schon echt das schwarze Schaf, glaube ich, beim Norddeutschen, was das Sabbeln angeht. Normalerweise sind wir wortkarg und das finde ich sehr, sehr liebenswert. Und ich finde auch, dass manchmal, das meine ich sehr, sehr positiv, das Einfache im Franken, das ist ja genau das, was eben das Besondere ausmacht. Aber ich kann es auch nicht anders formulieren. Sie sind halt manchmal ein bisschen schräg.
Sie sagt es auch selbst.
Und ich meine ganz ehrlich, wenn du durch Frankenland fährst und die Ranchen da siehst, wo Menschen mit Cowboyhüten rumfahren und Longhorn-Rinder züchten irgendwie so. Und dann denkst du, ja, das ist schon echt seltsam hier, aber das macht es eben auch aus. Mhm. Da muss man sagen, da sollen auch mal die Franken, genauso wie ich das auch tue als Pinneberger, trotz einer vermeintlichen Schwäche von außen sich sehr stolz auf die Schultern klopfen. Sie sind zumindest noch sowas wie ein Volk. Also die Franken sind Eingeborene. So, der Franke ist der Franke und der nimmt sich dann nichts. Ja. Der sollte da auch garantiert keine Minderwertigkeit empfinden. Das ist, glaube ich, ein bisschen resultierend raus aus der vermeintlichen, Minderwertigkeit gegenüber vielleicht dem Bayern. Denn ich weiß, dass es da sehr viel Amositäten gibt, was jetzt Frankenland, was ist Bayernland irgendwie. Und ich kann mich noch dran erinnern, dass ich selber im Zirkus Krone aufgetreten bin im Rahmen einer Kochshow. Ah. Und mein Opener, der hat mir immer ganz besonders viel Freude gemacht in Bayern. Ich hatte 4 Abende hintereinander im Zirkus Krone. Und da ging es eben darum, dass ich als Erster auf die Bühne gegangen bin, um jetzt erstmal den Bayern zu erzählen, dass die richtig gute, dass die wahre Wurst eigentlich aus Norddeutschland kommt und dass die Weißwurst eigentlich auch nur mit Currywurst schmeckt und mit Currysoße schmeckt und da gab natürlich immer einen Raum und da habe ich gesagt, nur eins muss ich euch auch noch sagen, in Hamburg spielen wir den besseren Fußball, daran kann man auch erkennen, wie lange das her ist.
Kleiber.
Und dann war mein Liebling, und dann ging schon so ein Raunen durchs Publikum und die ersten Buhrufe gingen und Gegenstände flogen dann bei dem Satz auf die Bühne, als ich gesagt habe, ach, stimmt ja nicht, ihr habt gar nicht so schlechten Fußball in Bayern, ihr habt ja noch den ersten FC Nürnberg. Und dann flogen in der Tat Gegenstände auf die Bühne. Und mein Gott, das ist doch das, was es, und Gott sei Dank haben wir das, Gott sei Dank haben wir noch regionale Unterschiede und natürlich muss man das manchmal auch etwas banaler charakterisieren, aber eben dadurch, dass man es überhaupt bemerkt und auch herausarbeiten kann, kann man eben sagen, dadurch wird man auch erst zum Charakterkopf. Mhm. Ich war immer sehr stolz drauf, wenn Switch war so eine
Pro-7-Sendung.
Eine Pro-7-Sendung, wo man verarscht worden
Gute
ist.
Gute Sendung.
Also wo man aufs Korn genommen worden ist, wo das Lispeln etc. die Schwachstellen Stimmt. einer Person überzeichnet Stimmt. worden sind. Und man hat mich immer gefragt, ob mich das stören würde. Und ich sage, nein, wenn eine Sendung mich aufgreift, mich überzeichnet und Leute lachen darüber, heißt es ja, dass jeder, der darüber lacht, mich kennen muss. Also da habe ich sozusagen ein totales Ego-Ding draus gemacht. Ich habe gesagt, ich muss ja richtig berühmt sein, wenn es dafür reicht, in einer Comedy-Sendung verarscht zu werden. Und es war brillant gemacht, Max Giermann, ein brillanter.
Ja.
Und ich finde, den Stolz sollte auch jede Region eigentlich haben, wenn man sich über sie ein bisschen lustig macht.
Also liebe Franken, falls ihr das gehört habt, im Prinzip ist es mal wieder ein einziges Lob gewesen, mehr oder minder.
Also ich glaube, ich habe mal gesagt, der Bayer ist der Franke ist ein bisschen wie der unkultivierte Bayer, und das meine ich sehr positiv.
Dass du dir das merkst.
Was?
Dass du dir das merkst, dass du das gesagt hast. Nicht gut.
Im Gegensatz zu vielen anderen glaube ich an das, was ich sage. Und meine das auch so, was ich sage. Auch manchmal eben halt mit einer leichten Einfärbung.
Ja.
Aber ich finde eben zu sagen, ach, also wenn ich jetzt sagen würde, der Frank, das ist so ein toller und liebenswerter und ist alles schön.
Mhm.
Aber Humor ist auch dabei.
Okay. Aber unterm Strich, vielen Dank für diese Nachricht. Und vor allem, sie spricht ja wirklich sehr ernsthaft aus, was ich toll finde. Aber nochmal kurz zu Monika, dir hat es auch gefallen, oder?
Also ich fand das ganz toll und vielleicht war diese Folge so toll, weil ich so ruhig war. Ich habe ja kaum was gesagt. Die hat ja geplappert und geplappert und geplappert. Aber wenn da jemand über 80 Jahre ist, der hat natürlich eine Lebensgeschichte.
Weißt du, was sie sagte danach? Mist, jetzt habe ich gar nicht das erzählt, worüber ich eigentlich reden wollte.
Hat sie gesagt?
Hat sie gesagt?
Kenn ich. 1,5 Stunden Interview und dann so. Das, und jetzt lass mal zum Thema kommen.
Das war mir viel zu sachte, viel zu lieb, hat sie gesagt.
Nee, aber es war schön. Und sie hat ja toll erzählt. Und wir durften sie auch noch dreidimensional erleben. Und war eine tolle Persönlichkeit. Und ich glaube, man spürt mir auch manchmal an, wenn ich mit dem Gegenüber nicht ganz so viel anfangen kann. Das hat dann manchmal was damit zu tun, dass ich nicht richtig spüren kann, was da gerade erzählt wird. Wo ich dann manchmal denke, könnte auch ein bisschen verbal herangezüchtet sein, um besser rüberzukommen. Und den Eindruck hatte ich bei Monika
Ach so,
nicht.
Stichwort Authentizität.
Ja. Das habe ich echt verkackt. So, und ich bin da sehr empfindlich für, wenn mir was gegenüber sitzt, was ich nicht als authentisch wahrnehme. Ich bin dann noch, glaube ich, höflich, aber ich muss schon so ein bisschen eintauchen können. Und ich fand ihr gegenüber, ich war respektvoll, aber das hat sie auch ausgestrahlt. Das musste sie nicht einfordern. Aber man konnte trotzdem kiebig sein, weil sie ja nun auch, ich sag mal, also eine Klosterschülerin war sie jetzt verbal nicht. Das die hat auch schon rausgekloppt.
Nicht.
Ne?
Definitiv nicht. Ich glaube, auf so mancher Ebene.
Ja.
Wir haben heute wieder einen Gast. Und ich muss mal kurz nach hinten in die Regie gucken. Ist der Gast denn schon da? Nummer? Ja, der ist da. Wissen wir das. Wer bin ich?
Ja.
Tim, Basketball ist sein Lieblingssport. Er verlegt alle 5 Minuten, sagt er über sich, sämtliche für ihn essentiell wichtigen Dinge.
Und das könnte ich sein.
Heute
habe ich eine Handytasche geschenkt gekriegt.
Moment, definiere Handytasche.
Ja, so ein Ding, was man sich so wie so ein Crackdealer um die Schulter hängt.
Wirklich?
Also da, wo normalerweise so in Berlin da Drogen drin sind.
Wirklich
sowas habe ich geschenkt gekriegt von meinen Mitarbeitern, weil die einfach jetzt in den letzten Wochen, ich bin ja täglich im Laden und ich bin auch dauerhaft im Laden, 10 bis 12 Stunden, und die sind von mir genervt, weil alle 20 Minuten, wo ist mein Handy? Wo ist mein Kaffee? Wo ist mein Schlüssel? Wo ist mein Handy? Und da haben sie mir eine Handytasche geschenkt. Ich habe dann auch das Handy in diese Handytasche reingeschickt und dann aber 10 Minuten später hatte ich die Handytasche verloren.
So eine von Gucci eine Gangstertasche?
Nee, so ein schönes, also so ein architektonisches Less is more, klassisch schwarz.
Ach, gut.
Ohne, so.
Aber ist schon wieder weg.
Ich hab verlegt, ja. Ah, gut. Ich hab vergessen, dass man es auch um die Schulter hängen muss.
Er hat immer, finde ich sehr sympathisch, das ist ein R, wie du schon hörst, 5 aktive Immo-Scout-Suchaufträge parallel laufen.
Oh, das finde ich spannend, weil wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es auch haben. Ich suche gerade einen Baggersee. Also wenn jemand einen Baggersee zu verkaufen hat, Krass. Eine Kiesgrube. Eine Kiesgrube oder ein Baggersee?
Nee, du musst den Satz, du musst den Satz einzeln sehen. Übrigens, ich suche einen Baggersee.
Ja. Kiesgrube oder ein Baggersee, wenn es geht im norddeutschen Raum.
Die können aber auch schnell umschlagen, musst du aufpassen.
Wie machst du, meinst du das?
Naja, temperaturbedingt, dann sind die um und dann darfst du da nicht drin baden.
Ja, mach ich Chlor rein.
Ja, hast du auch wieder recht.
So. Also, aber selbst wenn er Algenbefall ist, dann ist das so eine schöne türkisgrüne Farbe. Dann hat man ja das Gefühl, man ist irgendwo auf den Bahamas.
Im
und
Prinzip
ist nur keine Ahnung, Abend.
Ich erinnere mich noch, wie du mich in der Folge mit Moses Pelham ausgezählt hast, dass ich eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung suche, aber du sagst, du suchst einen Baggersee. Das ist, sagt, glaube ich, alles. Der Gast ist farbenblind. Er dachte bis vor ein paar Tagen tatsächlich, Tiger seien rot-schwarz.
Ja, hier ein bisschen hier viel, wie heißt denn das? Winnie the Pooh geguckt, oder nicht?
Winnie the Pooh.
Das ist doch Trigger. Trigger ist der Tiger, glaube ich. Und der ist rot-schwarz.
Mhm. Ja? Er hat derbe Plattfüße. Kommst du immer noch nicht drauf? Er ist ein absoluter Sonnenanbeter und sagt, er hält es für eine Betätigung, sich zu bräunen.
Ein schräger Vogel auf jeden Fall.
Er hat als Jugendlicher mal das unschätzbar wertvolle Fenster einer Kirche eingeworfen, um an ein paar Kerzen für ein romantisches Dinner zu kommen und wurde dabei erwischt.
Also das Spiel ziehen wir diesmal durch. Also da will ich jetzt jeden Hinweis hören, weil es ist ein also ich könnte mir gerade jemanden kneten, wo ich mir vorstellen könnte, dass er es ist, aber es wäre zu früh und ich glaube auch nicht, dass er es ist. Mhm.
Weiter? Er grillt für sein Leben gern.
Ja.
Da fällt mir übrigens ein super Witz ein.
Na?
Hör mal die Grillen, ich riech nix.
Weiter?
Er spielt zu Hause Ballerspiele und flucht dabei wie ein Bierkutscher.
Das klingt wie ein Freund von mir, aber dieses Basketball-Ding, ich weiter?
Kann ja auch an der Konsole.
Also momentan ist es ja ein typischer, ich würde mal sagen, handwerklich interessierter Endzwanziger Lotter-Hipster, aber ohne Modebezug, sondern so Natural-Born-Hipster. Weißt du, so jemand, der dem du direkt in die Schnauze hauen möchtest, weil wenn der auf dem Bett, also der einfach gut aussieht. Also ich
bin wirklich gerade wieder beeindruckt. Also A, dass du tatsächlich immer zuhörst, was man dir so sagt und B, dass du jetzt ähnlich wie bei Kitchen tatsächlich versuchst, weil das, was du eben gesagt hast, da kommen schon so ein paar Sachen gut hin, um quasi die Rezeptur in Form einer Person. Also er besitzt mehr Klamotten als Carrie Bradshaw, das ist die Olle aus Sex and the City, und behauptet ständig, ich wollte nicht Olle sagen, sorry, er hätte
das,
nichts...
Wollte ich gerade sagen, empfand ich jetzt gerade.
Und ich bin
der Assi bei uns, das fand ich sehr despektierlich.
Ja, das geht gar nicht.
Das geht wirklich nicht.
Deswegen sage ich ja gerade, das wollte ich so nicht sagen. Und er sagt,
ich bin so ein Feminist.
Ja, das ist gut. Und sagte, er hätte nichts anzuziehen.
Nochmal entschuldige, also er hat mehr Klamotten als die...
Carrie Bradshaw, als die wunderbare Dame aus Sex in the City und motzt aber ständig, weil er nichts zum Anziehen hat. Mhm. Er wird wahnsinnig, wenn er ein amtliches Formular ausfüllen muss.
Mhm.
Er benutzt wahnsinnig gerne Ohrwattestäbchen und sieht dabei fast ein bisschen autoerotisch aus, wenn er sie benutzt. Und er hat dich zweimal bei Kitchen Impossible geschlagen.
Zweimal?
Zweimal.
So geil, das habe ich so komplett verdrängt.
Das machst du wirklich gut.
Hat mich,
es
mich,
gibt ja was? Nur einen, der dich zweimal geschlagen hat.
Es gibt jemanden, der mich zweimal... Was?
Ah, du machst so gut, Tim.
Wahnsinn, ich muss echt zum Arzt.
Echt gut, wie du mir jetzt die Kirsche auf der Torte einfach mal wegrotzt.
Mich hat jemand... Nein.
Ja, doch.
Also sicher?
Ja.
Ist das so gut recherchiert wie Boxsack? Der legendäre Frankenwein im Boxsack?
Den habe ich ja gar nicht recherchiert, den habe ich einfach nur falsch gehört. Boxbeutel heißt das übrigens, Tim, nicht Boxsack.
Ich weiß, was es heißt, aber du hast recherchiert, Boxsack.
Keine Ahnung, wovon du redest.
Da komme ich nicht drauf.
Ach komm jetzt.
Nee, wirklich nicht.
Mann, Tim.
Ja, aber ich habe es verdrängt. Also nee, jetzt musst du... Also,
mehr Hinweise habe ich
ganz ehrlich,
nicht.
Selbst wenn ich jetzt überlege, wer mich überhaupt geschlagen hat, komme ich nicht drauf.
Der trägt immer signalfarbene Wollmützen. Es wird eine lange Wer bin ich Sendung heute. Mhm. Der lebt aktuell in Berlin.
Mhm. Klar, Hipster.
Ja.
Klingt derbe nach so einem Hipster, nach so einem Bruder halt.
Hat einen Stern.
Mhm. Wer nicht in Berlin? Jede Imbissbude in Berlin hat inzwischen Stern. Rauer hat sogar zwei.
Hat er, ne? Hm. Der wird auch, die fragen ständig, wo bleibt Rauer? Wo bleibt eigentlich Rauer?
Ja, der war ja angemeldet und hat ja aus krankheitsbedingt abgesagt.
Das hast du jetzt so gesagt.
Ja. Weiter?
Ich habe, ehrlicherweise habe ich nichts mehr, weil jeder normale Mensch hätte gesagt, er hat mich zweimal geschlagen, der war's.
Ja gut, ich habe vergessen, ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Wer hat mich denn geschlagen?
Ja.
Also Raue aus spannungstechnischen Gründen, damit ich nicht immer gewinne und damit ein Grund hat, wiederzukommen. Mhm. Da habe ich dann mal ein bisschen nachgelassen. Da habe ich gesagt, komm, dann mach du auch mal einen Punkt. So. Boah, eine Frau, habe ich vergessen, wie die heißt, aus der Schweiz, weiß ich auch nicht mehr. Scheint aber auch eine Farbenschwäche zu haben, zumindest was die Haarfarbe angeht.
Die waren lila, glaube ich.
Wer hat mich denn noch? Gibt es noch jemanden, der mich geschlagen
hat? Nein, wahrscheinlich.
Ah, doch. Basketball? Ja, aber ernsthaft. Selbst wenn der Korb auf 1,40 Meter hängt, würde der kein Dunking hinkriegen.
Er hat einen Bauchweggürtel, das habe ich noch vergessen. Er hat einen Bauchweggürtel.
Dann soll er den aber mal anlegen, weil wenn der so aussieht mit Bauchweggürtel, dann aber gute Nacht Deutschland.
Wer denn?
Er hat einen ganz zauberhaften, also, und das mag ich ja an Menschen generell, die sich trauen, in die Öffentlichkeit gehen, voller körperlicher Defizite. Also sowas wie ich auch. Ne? Also
eine Funny Bone würde man in der Comedy-Sprache sagen.
Und der ist ein kulinarischer Funny Bone, also der hat eine dermaßen seltsame, also sieht aus wie ein körperlicher Wolperdinger. Da passt er oben und unten nicht zusammen, nur in der Mitte ist halt ein großer, ich sag mal, Hauptkörper. Und ich würde ihn jetzt sehr gerne den ersten Satz sprechen lassen. Ich fange ihn nur an. Mhm. Frische Fische. bitte trete ein. Und dann nur damit anfangen. Keine Vorstellung, kein Name.
Keinen Namen sagen?
Ich möchte nur frische Fische bis zum Ende durchgesagt hören.
Sollen wir jetzt reinholen?
Wir binden.
Dann möge der Gast jetzt bitte hereinkommen. Ja. Das ist ein etwas längerer Weg, lieber Fietes, weil wir ja tatsächlich
Und er hat auch kurze Beine.
Kommt auf der Social Distance
sehr kurze
sind.
Beine, braucht mehr Schritte.
Offensichtlich hat er kurze Beine und braucht mehr Schritte. Aber er lässt sich jetzt natürlich auch die Zeit,
natürlich.
Er lässt die du ihm gegeben hast. Er kommt jetzt langsam, aber sicher rein.
Hat er das gehört? Er darf nichts sagen.
Er hat Großes dabei.
Er darf nichts sagen.
Nein, er darf nichts
sagen. Er darf erst sagen. Schönen guten Tag, unbekannter Gast. Nur nicken. Haben Sie gehört, was wir gesagt haben? Und ich möchte bitte, dass er jetzt anfängt, weil wirklich, da beirre ich mich jetzt schon, da können wir aufhören auch danach. Bitte.
Ficht.
Ja, von ihm.
Ficht, frische Fische.
Frische Fische. Frischers Fritze. Und jetzt du.
Ich kann mir das gar nicht merken. Aber ich sage gerne frische Fische, Frischers Fritze.
Oh, ganz ehrlich, und so einer geht ins Fernsehen. Das ist ja genauso, wie als wenn ich lispeln würde.
Der geht ja also nur rein, um dich kurz zu schlagen. Und was? Zwar doppelt. Der geht ja nur kurz rein, um dich doppelt zu schlagen. Da geht er wieder.
Es ist natürlich, Max Strohe.
Ja.
Ich freue mich.
Sehr gut.
Ich freue mich. Ey, das ist so krass gerade. Max Strohe kommt rein und es ist ein bisschen wie, als wenn man eine Ex, lustigerweise wollte ich dich gerade anrufen, wie eine Ex-Beziehung, die man nicht anfassen darf gerade. Weil er geht natürlich ohne Körperkontakt an mir vorbei und wir sind beide ganz schöne Grappler, gerade miteinander und nehmen uns gern mal einen Arm und fassen uns an und jetzt so dieser kontaktlose und auch du sitzt jetzt mir gegenüber und du bist ja wirklich kein Fremder.
3 Meter.
Und dann ist das so, das ist so komisch. Das ist so, als wenn man die Ex-Frau das erste Mal irgendwie oder den Ex-Freund, glaube ich, das erste Mal auf einer Party sieht und man so sich so zunickt. Und das war's.
Für mich war das auch total schwer, weil ich ja den langen Anmarsch von hinten hatte. Also ich konnte dich ja schon länger visualisieren. Also ich hatte dich im Blick. Mhm. Von hinten auch.
Bist du operiert oder ist das der Mundschutz?
Das ist der Mundschutz hier. Ich weiß, wo es denn nicht, genau. Also der Mundschutz gehört natürlich woanders hin. Mhm. Aber der ist halt immer am Arm.
Toll! Max Strohe, in der Tat. Jetzt kannst du jetzt rauslegen. Ich weiß natürlich, wer mich zweimal geschlagen
aber
hat.
Aber erst dann hast du gewusst, was das ist. Vorher war dein Knetmensch.
Nee, bei dem Ohrending, das hast du mir mal erzählt, dass du wahnsinnig gerne in den Ohren fummelst irgendwie so. Und mit dem Basketball, da war ich meine, das hast du mir auch schon mal erzählt, und dass ich mich damals schon beömmelt habe.
Farbenblind weißt du auch. Farbenblind weißt du auch.
Farbenblind weiß ich auch, ja. Genau. Und beim Basketball, ich weiß noch meine Antwort, ich habe gesagt, dann spuck ihn aus.
Max ist ein hervorragender Gast, allein schon in der Vorbereitung. Der gibt dir alles, was du von ihm willst. Der hat mir so viele tolle Sachen über sich und auch Tipps für die Ideen für die Sendung heute gegeben. Guter Mann.
Max Strohl, seines Zeichens wirklich ein mir liebgewonnener und ich glaube werdender Freund, und das meine ich jetzt nicht einschränkend werdend, aber ich schmeiße jetzt auch nicht sinnbefreit mit dem Begriff Freund rum, und wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen und es ist wie eine brüderliche Sympathie und Überschneidungskompatibilität, die wir miteinander haben, dass ich wirklich sage, also auch nach dem, was du beschrieben hast, dachte ich, das muss ein Freund sein. Also auch wenn nicht, dann möchte ich, dass es ein Freund von mir ist. Weil sehr viele Charakterzüge, die ich sehr sympathisch finde und sehr schräg finde. Wir haben uns kennengelernt durch
Kitchen Impossible.
Wirklich durch Kitchen,
ja,
ne?
Ja, klar. Ja, haben uns das erste Mal gesehen. So, da war ich schwer aufgeregt. Du bist, es war damals so geplant, dass ich dich ja nicht sehe, bevor du quasi in die Küche kommst. Mhm. Also aus Dramaturgiegründen.
Also beim Kickoff.
Genau, beim Kickoff. Und wir sind uns aber da schon quasi im Türbogen zum zweiten Gastraum bei uns, der zur Küche führt, quasi in die Arme gelaufen. Und das war ein sehr prägendes Erlebnis für mich.
Wie ist das denn eigentlich so für euch, wenn ich den Raum betrete?
Für mich? Also ich kann ja für die anderen nicht sprechen, weil ich mit den anderen ja gar nicht so viel zu tun habe und die auch nicht so gut kenne. Aber für mich war das natürlich großartig. Also ich war unheimlich nervös. Ich bin natürlich jetzt heute auch nervös. Ich bin immer nervös, egal wie oft ich jetzt irgendwas was mit Medien zu tun habe, zum wievielten Mal ich irgendwas mache. Ich bin immer fürchterlich nervös. Ich habe auch einen Kopf, als hätte ich gesoffen gestern. Ich leuchte, ich habe richtig heiße Ohrläppchen. Das ist also unheimlich großartig. Ich war unheimlich aufgeregt und aber ich fand dich gut sofort. Ich bin jetzt sympathisch, authentisch und nicht... kein Arschloch wahrscheinlich, habe ich geschätzt. Hätte ich jetzt gut so einen Tipp abgegeben, wäre das kein Arschloch.
Kein Arschloch wahrscheinlich, finde ich, ist eine ganz gute Umschreibung. Und ich finde, dann hat man auch einen guten Eindruck gemacht. Weil jeder hat ja natürlich gewisse Erwartungshaltung, gerade beim Menschen, die man aus der Medienwelt oder sonst kennt, dass man schon eigentlich sein erstes Urteil abgegeben hat irgendwie so. Und wenn man dann reinkommt und damit beglückt wird zu sagen, eigentlich oder wahrscheinlich kein Arschloch, finde ich das schon mal ganz gut. Dann habe ich schon mal einen guten Eindruck gemacht.
Ja, hast du.
Das reicht ja noch. Max ist natürlich über Kitchen Impossible sozusagen in meinen Dunstkreis hineingeraten und war beim ersten Mal schon wahnsinnig sympathisch durch seine Art und Weise, wie er sich an den Aufgaben gestellt hat, wie er sich auch der Problemlösung gewidmet hat, aber richtig ans Herz gewachsen, wirklich auch in den vergangenen Wochen. Also Corona hat auch viel Positives, vorher auch schon. Aber wir haben in den letzten Wochen eine seltsame Tradition kurzfristig entwickelt, die jetzt gerade ein bisschen eingeschlafen ist.
Ja.
Wir haben gefacetimed, nackt in der Badewanne und dabei Portwein getrunken. Mhm. Also nicht in derselben, also er in Berlin, ich in Hamburg. Mhm. Das kam aus einem sehr spontanen Moment heraus, denn Max Stroh hatte eine ganz tolle Idee, die wir hier in Hamburg sehr gerne mit aufgegriffen haben und auch schon kommuniziert haben. Kochen für Helden, das ist die Idee von Max, der in seinem kleinen Puff da hinten in Berlin-Kreuzberg vor der Situation stand, wie wir alle zu sagen, ja, okay, Restaurant ist zu, Gäste dürfen nicht rein, Essen kann ich nicht verkaufen, jetzt habe ich aber noch Ware da, was mache ich damit? Und da das eine kleine Spelunke ist, hat er eben keinen Froster, wo man reingehen kann. Und
doch, den habe ich schon. Ist voll mit Rückstellproben.
Und hat aber, Rückstellproben, genau. Und hat aber eben diese Idee gehabt, die vorhandenen Zutaten so zu verkochen und sie dann eben an Menschen auszuliefern, auszugeben, for free, die den damaligen genannten Funktionsberufen angehörten. Also die praktisch sehr im Fokus standen, weil sie trotz gegenteiliger Empfehlungen, was Verhalten angeht, eben tagtäglich zur Arbeit gegangen sind und praktisch die Nation aufrechtgehalten haben. Mhm. Und das haben wir lustigerweise, plauderten wir drüber und ich habe das gesehen und ich habe diesen Hashtag damals gesehen, Kochen für Helden. Mhm. Das ist ein guter Hashtag. Lass uns das, dürfen wir das nutzen.
Und hier ein Top-Logo übrigens.
Bitte?
Top-Logo.
Das gab es da noch nicht.
Ah, okay.
An dem Tag gab es noch nicht. Okay. Also das ging Logo. Alles rasend schnell.
Ja, ja,
also
ja,
wir reden
ja
hier wirklich von 2, 3, 4 Tagen. Und
magst du sowas generell, wenn jemand ein Macher ist, der schnell Dinge macht? Oder würdest du eher sagen, drüber nachdenken und gucken, ob es überhaupt funktioniert?
On off. Also es gibt Dinge, wo ich sage, brauchen wir nicht machen. Und dann gibt es wieder Dinge, und ich versuche inzwischen, ich bin ja auch so ein Hans Dampf, schnelle Ideen, schnell umsetzen und dann aber auch schnell merken, dass ich an meine Grenzen komme. Die Erfahrung habe ich inzwischen gemacht. Ich bin ja ein paar Jahre älter als Max und habe meine Erfahrung gemacht, dass manchmal vielleicht ein bisschen Nachdenken auch angebracht ist, auch wenn es mir schwerfällt, nach wie vor. Aber sind wir sehr. Erzähl, jetzt du.
Worüber soll ich reden? Darf ich reden?
Ich kann Max natürlich auch nochmal vorstellen, das hätte er sich verdient, Tim. Na, wir haben natürlich immer eine kleine Vorstellung für den Gast. Das kannst du dir jetzt eigentlich auch nochmal anhören.
Okay.
Max Strohe, a.k.a. der Doublemaker, arbeitete nach Abschluss seiner Lehre als Koch in einem Seniorenheim. Mittlerweile lebt Max Strohe, a.k.a. Tim Einschmelzer, in Berlin und eröffnete im Herbst 2015 das Lokal Toulouse-Lautrec, das nach dem französischen Maler Henri de Toulouse-Lautrec benannt wurde.
Toulouse.
Mittlerweile, einmal fürs Durcheinanderbringen. Die Schreibweise des Restaurantnamens unterscheidet sich übrigens deutlich von der des französischen Meisters, womit Maximilian Strohe, a.k.a. Sieger der Schmerzen, unterstreichen will, dass er mit dem klassischen französischen Küchendasein nichts zu tun haben will. Fun Fact, Max Strohe, a.k.a. Tim Wehr, überlegt gerade intensiv, sein Restaurant in Kitchen Possible umzubenennen. Das bohemartige Restaurant erhielt zwei Jahre nach Eröffnung einen Michelin-Stern und sein Kompositionsprinzip ist das folgende. Eine Hauptzutat wird von kleineren Sachen umtanzt, nicht beliebig, sondern auf Rhythmus und Harmonie bedacht. Der Gast sticht beispielsweise in eine Schale mit dem Löffel durch den oberen Spargelschaum und erwischt dabei darunter auch etwas vom weich gegarten Eigelb, Kapuzinerkresse und Bärlauch-Rapsöl. Man könnte sagen, Max Strohe, a.k.a. Tim Alka-Seltzer, hat seinen eigenen, sehr erfolgreichen Weg gefunden. Wir aber meinen, Max Strohe, a.k.a. der zu Bulle-Breischläger, hat den Weg endlich zu uns gefunden und sagen, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Max Strohe.
Hallo. In der Tat.
Hi.
So. Pass mal auf, das Problem zwischen mir und Max ist, dass ich ihn so wahnsinnig gut kenne. Ich würde dir das Gespräch heute mal überlassen.
Ah, danke schön. Das ist die erste Sendung, wo ich dachte, ich bereite nichts vor, weil ihr beide werdet die ganze Zeit reden. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich kenne doch den Tim ein bisschen, vielleicht bereite ich doch was vor.
Ja.
Ihr kennt euch also auch so gut. Mhm.
Ich habe mir gedacht, wir müssten über zwei Dinge reden. Erstens trotzdem noch einmal über Küchen, über Kochen für Helden. Dass wir da dieses Thema noch einmal aufmachen, was das ja nicht nur für einen Erfolg mittlerweile geworden ist, sondern wie wichtig es für die Gastronomie ist. Und dann, Tim, wollte ich dir heute die Chance geben, Max endlich mal zu schlagen.
Physisch?
Nee, ich habe mir in Kooperation mit einem euch beiden bekannten Sternekoch etwas überlegt, was quasi Kitchen Impossible für die Ohren sein könnte. Ihr euch überlegen, womit ihr anfangen wollt.
Finde ich gut. Also deine von dir ausgedachten Spiele waren ja bislang so erfolgreich, dass wir sie gerne auch in dem Folgepodcast nochmal wiederholt haben.
Ist nicht wahr.
Wird das wieder so ein Rohrkrepierer?
Nein. Du bist wirklich.
So, aber nochmal, wir haben einen Gast und wir haben einen tollen Gast, der viel zu erzählen hat, der eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit ist, der eben ein werdender Freund ist und ich habe das mal übernommen von einem Freund von mir, Jan Vedder. Ich war jahrelang Kuddel. Kuddel war die Vorstufe zum Freund und Freund war ein ganz enger, intensiver Kreis. Und er hat mich an einem Abend zur Seite genommen und hat gesagt, Tim, ab heute bist du kein Kuddel mehr. Ab heute bist du ein Freund. Und das war ganz rührselig. Und ein bisschen sehe ich das inzwischen auch so. Aber alle Parameter da. Du brauchst nichts weiter tun, du brauchst keine Bewerbungsgeschenke dalassen, um noch mehr Sympathien zu machen, sondern ich mag das ja im Menschen, mich drauf einzulassen und ich glaube schon, dass du ein Freund bist.
Oh, das ist ja lieb, danke.
Ja, wirklich.
Und umgekehrt?
Absolut.
Ja, das ist super.
Es ist eigentlich, glaube ich, normalerweise für mich ich bin ja ein bisschen jünger als Tim, wie er schon gesagt hat, oder umgekehrt. Bei mir war das in meinem bisherigen Leben immer so, dass sich ja jetzt Freundschaften so als Freundschaft wirklich bewahrheitet haben, wenn man nicht mehr den täglichen oder unmittelbaren Kontakt hatte. Also wenn jemand in eine andere Stadt gezogen ist zum Studieren oder ich nach Berlin und so weiter und so fort. Also diese Kontakte oder Bündnisse, die dann noch Bestand hatten über längeren Zeitraum aus größerer räumlicher Distanz und auch das aufeinander verlassen können in schlechteren Zeiten oder in blöden Situationen, dass man den anderen mal anrufen kann, obwohl man nicht den direkten Draht jeden Tag hat. So hat sich das bisher für mich immer aufgebaut und dann auch bewahrheitet als oder bestätigt als Freundschaft. Und mit Tim ist halt so, dass wir beide gar nicht die Zeit haben oder auch die Möglichkeit, dass wir auf eine gemeinsame Vergangenheit zurückblicken können, in der wir Zeit gehabt hätten können, um so eng aneinander zu sein. Aber zweitens auch, dass es für mich ein neues Ding einfach, dass es möglich ist oder dass es diese Chance auch für eine Freundschaft gibt, ohne diesen ständigen Kontakt. Und dass trotzdem irgendwie eine Basis geschaffen werden kann, Vertrauen aufgebaut werden kann, auch eine man hat ja irgendwie auch mal einen Freund irgendwie für das Thema und einen Freund für das Thema. Also wenn man viele Freunde hat, ich bin also eher der Typ, der so wenig Freunde hat und auch schon immer wenig Freunde hatte. Ich beneide da auch Leute manchmal drum, meistens aber nicht. Und diesen Weg jetzt zu gehen, in einer Freundschaft aufzubauen, in einem eher sporadischen Kontakt, aber dafür in einem ehrlichen und intensiven, ist für mich total neu. Und deswegen ist das für mich, würde ich sagen, auch genauso.
Ich finde es sogar ganz spannend, dass wenn ich meine neuere Welt betrachte, und da rede ich jetzt von den vergangenen 10 Jahren, dass wenn ich Menschen mehr als nur Bekannten bezeichne, sondern als Freund, das oftmals von einer räumlichen Distanz geprägt war. Und dass das eben auch von Vorteil sein kann, weil man doch im Alltag ja ganz oft mit Dingen abgelenkt ist. Also gerade wir haben jetzt in der vergangenen Woche gar nicht telefoniert. Davor teilweise 2-3 Mal am Tag. Wir sind fast miteinander zusammen abends ins Bett gegangen und haben uns noch gute Nachtküsschen gewünscht, wenn wir fix und fertig von dem Erlebten und dem zu verarbeitenden Informationen uns eben versucht haben, sowas wie halbe Stunde Wellness und Auszeit zu gönnen. Und wie gesagt, kein schöner Anblick auf beiden Seiten.
Ich fand dich schön.
Und so. Also das ist jetzt, ja, du warst auch meistens schon leicht angesoffen.
Wow. Also das war auch schön, dass du dann wirklich FaceTime machst.
Ja, weil es war ja so einfach, weil es war einfach schräg. So, ich sagte irgendwie, ich weiß noch, das erste Mal ging es los, dass ich gesagt habe, boah, ich gehe abends in die Badewanne. Mhm. Entweder koche ich oder ich gehe in die Badewanne. Mhm. Manchmal mache ich auch beides und hatte mir davon, habe ich glaube ich erzählt schon von Johannes King, brillante Portweine schicken lassen. Irgendwie, also ganz großartig, kann ich nur empfehlen. Und erzählte es am Telefon und er sagte, er badet eigentlich, aber jetzt auch. Und ja, mal, zack, ja, 3-4 Minuten später haben wir gefacetimed, damit wir das ja auch ganz machen. 3-4 Minuten später hatten wir relativ, aufgrund der Zeit, noch wenig Schaumbildung auf seiner Seite. Ich weiß ja, was ich zu tun habe, wenn ich facetime. Deshalb hatten wir da noch ein Ungleichverhältnis, was ich sag mal, die visuelle Beleidigung anging. Am zweiten Tag hat er schon dazugelernt, da gab es schon Schaum, auch wenn er sich alle Mühe gegeben hat, die Dinge zu präsentieren, die eigentlich von Schaum bedeckt sein sollten.
Das habe ich dir nachgemacht.
Was?
Jetzt tu dann, wir haben auch zusammen, das stimmt auch gemacht.
Nicht. Das stimmt doch gar nicht. Okay, also überhaupt nicht, wirklich.
Natürlich.
Nein, also wirklich. Und dann hatten wir
haben das wasserdichte iPhone.
Tradition. Und dann gab es auch mal den Tag, wo man ihm nicht mehr mochte. Einen Tag hat er sich in die Finger gehackt. Da konnte er nicht baden, weil warmes Wasser den Blutstrom gesteigert hätte. Was?
Habe ich nicht.
Du hast hier den Finger, du saßt wie ein Häufchen Elend und hast mir deinen blutigen Finger in die.
Ah, ja, stimmt, ja, doch, natürlich, ja.
Natürlich,
da warst du komplett. In der Dose habe ich das gemacht.
Da ist deine Frau später nach Hause gekommen von irgendeinem Meeting oder so.
Ja, ja, genau. Ja, ja,
und
ja.
Wie gesagt, wir haben da so eine schöne kleine Tradition aufgebaut und ich glaube, dass die Distanz sogar da geführt hat, dass wir näher, dichter und intimer miteinander waren, als was eine räumliche Nähe jemals hervorgetan hat. Also, das ist ja, ich bin jemand, wenn ich bin schon auch bereit, in die Konfrontation zu gehen, aber mir fällt es leichter, deutlicher, klarer Intimitäten zuzulassen, wenn eine gewisse Distanz vorhanden ist, also wenn ein gewisser Schutz noch vorhanden ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß definitiv, was du meinst. Was ich mich gerade frage, ist, gibt es dann, wenn diese Distanz vorhanden ist, eine Art von Schamgefühl, wo du sagst, ich kenne mich noch nicht so lange?
Oder auf der Seite nicht.
Genau, wir kennen uns noch nicht so lange. Oder ist die Messe dann im positiven Sinn gelesen und du sagst, jetzt lasse ich sprichwörtlich alle Hüllen fallen, ich bin voll drin.
Ich glaube, wenn man das sagen darf, dass das in dem Fall auch ein bisschen, zumindest auf deiner Seite, mit Johannes King zu tun hat.
Du meinst, mein Freund Johannes hat gesagt, öffne dich dem Max Strohe. Also auf jeden Fall, ich sag mal, Rezepturen seitens von Johannes King haben dazu beigetragen, aber es war eben diese geile Klebrigkeit im Kopf nach wirklich, ich meine, derzeitig, unsere Zeit ist so anstrengend, man macht sich davon kein Bild, wie wir tagtäglich uns neuen Situationen stellen müssen, wie wir mit unseren eigenen Ängsten, unseren eigenen Kreativen, mit unseren eigenen Hoffnungen und Ideen umgehen müssen. Und da gehst du wirklich abends ins Bett, als ob ein Zug über dich rübergeballert ist. Und das hat uns in der Zeit halt sehr, sehr miteinander vereint. Und dann ist eben diese schöne Idee von Max auf den Tisch gekommen, die auch diesen intensiven Kontakt erstmal eingefordert hat.
Kochen für Helden.
Kochen für Helden. Wir haben uns sehr stark ausgetauscht mit Informationen. Max war am Anfang allein in Berlin. In Hamburg sind wir gleich mit 3, 4, 5, 6 Gastronomen gestartet. Irgendwie alles. Und dann kam das Logo aus Berlin dazu. Irgendwie dann entstand die gemeinsame Idee, würde ich sagen, zu sagen, lass uns versuchen, das so präsent zu machen, dass wir mehr Nachahmer finden, dass wir einen gastronomischen Gesamtwirkung haben. Vorher war es eine kleine zauberhafte Idee zwischen oder von einer Person, die aufgegriffen worden ist, von anderen Personen, um zu sagen, ja, das ist gut, lass uns das machen. Und dann aber zu erkennen, wie zauberhaft dieses Projekt eigentlich ist und welche Macht das eigentlich entwickeln kann und wie positiv sich eben auch die Gastronomie dadurch präsentieren kann, obwohl sie gerade von allen Seiten zerlegt wird und ohne, dass da jemand das mit Absicht macht, aber es sind derzeit Notwendigkeiten da, die aber eben die Existenz in vielen Fragen, in vielen Bereichen in Frage stellen. Und um dann sowas wie eine Sinnhaftigkeit in der Zeit noch für sich zu entdecken, so ein Projekt zu machen, und man hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe es nie verstanden, wie Max mit für unfassbar, bitte erzähl selber, weil ich sonst kann ich auch
nicht. Ja, wir haben ja, du möchtest jetzt von den Mengen sprechen.
Oder ja, generell, was? So dein Weg, deine Wahrnehmung dessen.
Ja, also wir waren tatsächlich nur 2 Tage zu Hause, also mein Team, meine Partnerin und ich. Ich dachte eigentlich, es wären mehrere Tage gewesen, habe ich im Nachhinein mal rausgefunden, dass es nur 2 Tage waren. Und dann war uns relativ schnell klar, dass die große Herausforderung in der ungewissen Zeit einfach das Mentale oder auch das Moralische sein wird. Ne? Also wie steht man das durch? Wie beschäftigt man sich so einer selbst auferlegten Quarantäne oder flatten the curve, bleibt zu Hause und so weiter. Und dann gab es einen Anruf von einem großen Lieferanten. Wir machen das Berliner Lager zu und liefern nur noch Dienstag, Donnerstag. Das heißt, alles, was ihr Dienstag haben wollt, müsst ihr bis Donnerstag vor Woche vorbestellen und so weiter und so fort. Und ich hatte noch relativ viel Gemüse im Kühlhaus. Wir haben vorher Corona-Boxen quasi so für die Mitarbeiter gepackt, viel Toilettenpapier bestellt und so, dass alle, ne, das, was die Deutschen so gehamstert haben. Das haben
wir lustigerweise auch gemacht, ja.
Ja, genau. Und Mehl und so ein Basispack, aber auch noch irgendwie ein schönes Huhn und ein bisschen Trüffelreste und alles, was man so braucht, damit man zumindest die ersten Tage irgendwie ganz gut irgendwie überstehen kann.
Der Trüffel nicht.
Ja, das muss ja auch irgendwo hin. Ich wollte mir jetzt auch nicht so eine Trüffel-Overdose geben, bis nachher irgendwie eine Trüffel-Intoleranz irgendwie entwickelt. Das wäre auch schade gewesen für die Zeit nach der Zeit. Mhm. Naja, jedenfalls.
So klingt ein verzweifelter Gastronom in Zeiten von Corona.
Wohin mit der Trüffel?
Trüffel-Intoleranz anfressen. Wäre schade für die Zeit danach.
Ja, und jedenfalls
gab es. Du bist ein Sympathieträger, Max.
So ja, unglaublich, ja, oder? Ja, unglaublich. Ja, aber ich zumindest möchte jetzt auch gar keinen dissen oder diffamieren, deswegen sage ich jetzt gar nicht das, was ich sagen wollte. So, und das ist schon mal ganz klug, das habe ich gelernt. Ich tue nämlich sowas, sagen wir live. Damit clever. Sowas gar nicht erst passiert.
Hast du von Tim den Tipp, oder?
Nee, ja. Tim und ich durften ja nicht kommunizieren.
Achso.
Ich habe unten eben auf der Rückbank gelegen, damit er mich nicht sieht.
Wirklich?
Ja, klar, natürlich. Ich nehme das total
ernst. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ihr beide dicht haltet. Also ich war mir wirklich nicht.
Ich wollte ihn beide vor allen Dingen.
Ich wollte ihn jetzt.
Dass ihr telefoniert und dass du vielleicht 1 und 1 zusammenzählst, weil er gestern so einen Post gemacht hat auf Instagram, wo man eventuell hätte was erahnen können, aber nicht unbedingt. Aber du bist jetzt auch nicht.
Ich muss dem mehr folgen.
Nee, und das war nämlich das, was ich zu ihm sagte. Ich sagte, mach dir keine Sorgen, der Melzer guckt sich's eh nicht an. Hat wohl funktioniert. Ist schon
weg. Ich wollte Tim auf jeden Fall anrufen, jetzt die letzten Tage mehrfach, und habe es aber unterbunden oder gelassen, habe gesagt, wenn ich ihn anrufe, erzähle ich ihm, dass ich komme.
Sehr gut.
Das wäre wahrscheinlich schon passiert. Ja. Vor allen Dingen in der Badewanne. Jedenfalls haben wir dann jetzt, um Kochen für Helden, also meinen Stand und Punkt der Dinge quasi jetzt mal zu Ende zu führen, wir haben gekocht, ich habe gekocht im Laden in der Küche. Es gab von dem Lieferanten, der seine Liefer- oder Zustelltage geändert hat, eine große Menge Fleisch, also 250, 300 Kilo, was natürlich ein bisschen zu viel war, um nur in die kleinen Praxen zu liefern, was unser erster Gedanke war. Also im Kiez, vom kleinen Kreis von innen nach außen größer werdend. Ilona Scholl, meine wunderbare Partnerin und Lebensgefährtin, hat dann ein bisschen rumtelefoniert und dann gab es tatsächlich Resonanz. Also habe ich dann aus wunderbarem, richtig gut gereiftem Entrecote, was man normalerweise eher zu einem guten Steak verarbeitet, Gulaschsuppe gekocht, um dann eine große Menge draus zu machen, weil mir auch klar war, dass ich jetzt erstens habe ich keine Verpackung, zweitens muss ich alleine packen, drittens, wenn ich ein Steak schneide, wie sollen die Leute sich das warm machen? Das wäre jetzt auch eine Schande, das irgendwie durchzuservieren. Also habe ich gesagt, okay, machen wir eine Suppe, dann ist natürlich das Fleisch auch durch, aber es ist dann so mürbe gekocht. Also gute Gulaschsuppe, Zeiten der Krise, schlechte Zeiten, Leute krank, Krankenhäuser, also so ein Oma-Gericht, Wohlfühlgericht, also Gulaschsuppe gekocht und dann haben wir versucht, oder beziehungsweise dann haben wir das verteilt. Und dann haben Tim und ich irgendwann gesprochen. Wir hatten dann diesen Kochen für Helden-Hashtag war auch so ein Not-Hashtag. Ne? Das war jetzt keine große Eingebung, wie nennen wir das Ganze oder soll das, was machen wir da draußen? Das war wirklich ein Zufall. Ne? Kochen für Helden irgendwo, Hashtag, weil ich vorher so eine Story bei Instagram gemacht hatte. Ilona hat parallel einen Post bei Facebook gemacht und dieser Facebook-Post, bei Facebook passiert ja nicht mehr so viel, habe ich zumindest einen Eindruck. Und der ist so mega durch die Decke gegangen, irgendwie 480 Mal geteilt, über 250.000 erreichte Menschen. Und dann gab es unheimlich viel Zuspruch und unheimlich viele Nachrichten. Und so ist es dann quasi entstanden. Ich habe dann Tim angerufen oder Tim Milch, wir haben darüber gesprochen.
Richtig.
Natürlich.
Und hattest du in dem Moment, wo er das quasi aus der Not geboren hat, dir gedacht, das habe ich ihm zugetraut, das ist, er hat so ein soziales Engagement, oder dachtest du auch so, wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet?
Also du erwartest eine ganze Menge, was ich denke.
Naja,
aber so viel ist bei mir da oben nicht los. Also solche Fragen stelle ich mir gar nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist so.
Hat für das mich nicht auch
in dem Moment, wo es ist, dann ist das. Also ich denke so nicht. Mhm. Also ich erwarte nichts im Vorfeld, ich denke nichts im Vorfeld.
Aber so geht mir das auch ganz oft.
Ich reagiere auf die Dinge, die sind, und dann finde ich das bemerkenswert und dann finde ich das gut. Und also das ist so wie seine Umschreibung. Mhm. Nichts davon ist, was ich hätte in irgendeiner Form, also ihm zugeordnet. Mhm. Aber in der Summe wurde immer ein immer besseres Bild von einer Person, die in seiner Gesamtheit mir sehr sympathisch ist. Und das ist genau da der weitere Punkt. Und ich denke auch, mein Leben, das Schöne an meinem Leben ist, dass ich die Dinge gerne, oder dass ich die Dinge mache, die ich gerne mache. Und ich mache sie zum Teil, um meinen Lebensunterhalt damit zu finanzieren. Allerdings mache ich sie zum großen Teil, weil ich einfach Freude dran habe. Und in der Situation, als sie denn da war, mir kam das auch gar nicht wie so ein Charity-Ding vor, sondern das war einfach für mich eine logische Konsequenz dessen, wo der Gedanken, das Saatgut bei einem Freund entstanden ist. Und deshalb zähle ich solche Menschen ja auch zu meinen Freunden. Also meine Freunde sind schon smarte Menschen. Das sind keine ignoranten Lutscher irgendwie so, sondern das sind Menschen, die schon im Kontext zur Umwelt sich befinden. Mal intensiver, mal weniger intensiver. Aber jeder ist da, also auch das, was denn hier in Hamburg draus entstanden ist, war einfach eine eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also das habe ich nie hinterfragt. Ich finde, wenn man von außen drauf guckt, ist es bemerkenswert, was diese Krise aus unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Weltbildern, Philosophien, kulinarischen Konzepten herausgeholt hat, um eine Einigkeit an den Tag zu legen, wie sie sich strukturiert haben, gemeinsam Lieferstrukturen, Liefermöglichkeiten, Lagerkapazitäten, Lagerverwaltung, Austausch von Materialien, Ideen, kreativen Möglichkeiten hervorgerufen hat. Aber am Ende des Tages ist das basiert mein Leben auf dieser Art und Weise zu leben, am Austausch und am Teilen. Und ich glaube, deshalb sind Max und ich auch so, wie wir sind, und auch so, deshalb sind wir auch so miteinander, wie wir sind, weil eine Grundstruktur im Empfinden für die Umwelt, die sollte sich immer überschneiden.
Ich meinte es dann auch eher übergreifend, weil wenn du nicht so tief in der Gastronomie steckst wie du oder wie Max jetzt oder wie alle eure Gastronomiekollegen und von außen darauf guckst, was ihr jetzt alles in dieser Krise macht, bei Kochen für Helden angefangen und jetzt bei diesen Weinen von Weinfamilie, wo ich auch gleich nochmal kurz drauf zu sprechen komme, aufhört drüber nachzudenken, scheint ihr ja in der Gastronomie keine große Art von Konkurrenzgedanken zu haben, in der Krise schon gar nicht, sondern für euch scheint es völlig klar zu sein, hier hilft man sich. So, jetzt sind es 11 Bundesländer, in denen Kochen für Helden stattfindet. Und für den Außenstehenden, ich sehe es gerade an ein Fragezeichen im Auge, für den Außenstehenden, nicht Gastronomie-Internen, ist das alles andere als selbstverständlich, was ihr da auf die Beine stellt und was ihr da tut. Wenn man bedenkt, dass ihr euch den Arsch abarbeitet, aber nicht einmal dabei Geld verdient. Ganz im Gegenteil.
Ja gut, es hat ja zum einen auch einen selbsttherapeutischen Zweck, also von bei mir, ne? Also dass man nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt. Ne? Ich habe aber dann, mir ging das auch so, wenn ich gefragt wurde von Presse oder von Leuten, ja, und wie überlebt ihr jetzt oder wie generiert ihr jetzt Kohle? Wie lange haltet ihr das durch? Habe ich gesagt, Entschuldigung, ich verstehe die Frage nicht. Also ich bin halt gerade ganz woanders. Also ich für meinen Teil. Klar, spielt das eine absolute Rolle. Wie geht's weiter in der Gastronomie? Ne? Und wie bezahlen wir unsere Mitarbeiter? Wie können wir unserer Verantwortung nachkommen? Unseren Mitarbeitern gegenüber, unserer Familie. Wie kriegen wir die Kohle? Wie halten wir das beisammen? Wie können wir wirtschaftlich überleben? Und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo ich oder wir bei uns im Laden Kochen für Helden gemacht haben oder für Helden gekocht haben, war die Verantwortung, die wir versucht haben zu erfüllen, war die, einen Teil beizutragen, dass die Kacke nicht schief geht, ne? Oder irgendwie was zu leisten. Also wir können ja so viel nicht machen. Also ich kann halt nichts außer kochen. So, ne? Ich hätte jetzt vielleicht noch jemandem hingehen können, irgendwo hingehen können, was vorlesen können, irgendwie mit meiner schönen Stimme und so. Das hätte natürlich nicht so viel genutzt. Und das war für mich einfach in dem Moment hatte das Priorität. Und da gab es, glaube ich, auch wenn es schon mal auch
aber wenn du sagst mit deiner Stimme übrigens, mir geht da gerade wirklich ein Gedanke durch. Wenn Jan Delay mal nicht mehr Rabe Socke lesen will,
ich
ne?
das,
bist
ja,
du
klar.
da dran?
Natürlich. Ja, Hamburg und so.
Ja, oder irgendeine Janusz-Figur irgendwie so mit einem speziellen Spracheinschlag.
Ja, also, ja, das könnte passen. Ha? Aber nicht Fischers Fritz.
Nee.
Ja, aber ist, also da würde ich mich mal bewerben. Wenn du Management hast, würde ich da mal ein bisschen hausieren gehen.
Ja, mache ich.
Hörbücher einlesen.
Dann brauche ich noch Herr von Edenanzug.
Zum Lesen.
Also, wer hier Hörbücher einzulesen
hat. Nein, ich glaube, also, die Frage ist so ganz, ganz, ganz komisch. Wir sind ja nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, oh, jetzt müssen wir mal was Gutes tun, sondern es war für uns sinnvoll. Und auf meiner Seite war es so, dass ich mich früh mit der Situation auseinandergesetzt habe, für mich einen Krisenplan entwickelt habe, der eigentlich darauf basierte, für einen gewissen Zeitraum untätig sein zu müssen, mit einer gewissen Lockerung. Ich hatte einen Worst-Case-Plan, dass der betraf die Krise bis in den Mai hinein. Jetzt werde ich leider damit total konfrontiert. Und ich habe gar nicht mitbekommen, wie schnell die Zeit gerade vergangen ist. Wir sind seit 6 Wochen geschlossen.
Ja.
Das ist irre. 6 Wochen, einfach Betriebsverbot.
Und die Tage gehen schneller rum, oder?
Wahnsinn, wahnsinnig. Und am Anfang war das ganz klar, wo wir sagen, komm, lass doch was Schlaues machen, lass doch was Intelligentes machen. Da ist Ware, die muss weg und bevor die weggeschmissen wird irgendwie und die wurde auch, wir haben die nie jemandem weggenommen, also nur um Leute außen zu beruhigen. Das ist keine Ware gewesen, die irgendeiner Tafel oder irgendeiner anderen Institution, das wäre Ware gewesen, die verkommen wäre und mit unserer Kreativität wurde die toll gemacht und jetzt verkaufen konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, war, glaube ich, noch verboten. Oder unsere Strukturen waren gar nicht dafür da und dann haben wir ausgegeben. Du hast, glaube ich, in deinem kleinen Laden für 800 Leute gekocht, irgendwie in der Spitze. Wir kochen zwischen 250 und 350 Portionen am Tag. Wir haben Einzelportionen gemacht. Da war die Möglichkeit, eben auch in einer Art Catering-Struktur zu arbeiten. Also sprich, dass die Leute sich selber auch eben das Essen auffüllen konnten. Und das war einfach sinnvoll. Ware ist da, lass uns sie abarbeiten. Und daraus resultierte, das hat sich verselbstständigt, weil wir alles kreative, kluge Köpfe sind und alle in einem guten Netzwerk, das wir dann auch noch miteinander geteilt haben, also es waren mehrere Netzwerke deutschlandweit ja zum Schluss, dass wir eben auch über das erste Leeren der Kühlhäuser hinaus sozusagen eine Struktur entwickelt haben, dass wir Ware bekommen haben, die so in den Handel nicht mehr reingekommen wäre oder die Gefahr lief, MAD abzulaufen. MAD ist jetzt per se nicht gleich verdorbene Ware.
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht per se verdorbene Ware, sondern auch da kann man mit der notwendigen Kreativität fantastische Dinge rausmachen. Und dann passiert auf einmal Kreativität. Die Gerichte wurden immer geil, das Essen wurde immer besser, das Netzwerk wurde immer besser, die Kommunikation untereinander. Man hat sich ja auch ein bisschen ablenken können, muss man auch ehrlich sein.
Ja, absolut.
In einer Phase, wo du zur Tatenlosigkeit verdammt bist. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das erwartet, was jetzt passiert. Also ich bin schon davon ausgegangen, am Anfang der Situation, dass wir wieder öffnen dürfen und dass wir auch verhältnismäßig normal öffnen dürfen. Ja. Wir hatten schon den März, der deutete ja schon an, mit Mindestabstand etc. Damals wurden wir genötigt, aufrecht aufzuhaben. Jetzt haben wir 6 Wochen hinter uns. Wir haben weitere mindestens 2 Wochen vor uns und werden mit Einschränkungen öffnen müssen. Und jetzt fängt an bei mir die Realität erst wirklich zu wirken, nämlich dass das Ding nicht zu Ende ist. Also der Worst Case tritt gerade ein. Das Schlimmste, was ich mir vorgestellt habe, nämlich 3 Monate irgendwie zu überbrücken, was in der Gastro eine Ewigkeit ist, finanziell gesehen. Und jetzt geht es über diese 3 Monate noch hinaus. Wir können uns darauf einlassen, auf Mai, Juni, Juli, eingeschränkter Reiseverkehr, Tourismus noch nicht geöffnet. Die Verunsicherung der Nation, die inzwischen sehr erfolgreich, bravo, bravo, nochmal was Kommunikation angeht, erzielt worden ist. Gastronomie wird derzeitig gesehen, wenn ich die Hygienediskussion beobachte, die berechtigt sind, aber die Art und Weise, als ob wir die Ursache von Corona sind, also wo Einschränkungen vorhanden sind, wo ich sage, aufgrund wessen Erfahrungswert ist oder auf wessen Informationsgehalt werden gerade diese Entscheidungen getroffen irgendwie und die sehr, sehr, sehr lange und nachhaltig noch einen Effekt auf uns haben werden. Und die Zeit, die wir da, ich glaube, wir haben das gar nicht so wahrgenommen, dass da jetzt wirklich ein Check, also ich weiß, dass ich überrascht war. Am Anfang stürzten sich drauf. Teilweise wurde mir dieses Konzept ja auch angedichtet. Und ich habe dann sehr früh, sehr deutlich, sehr klar gemacht, es ist keine Tim Mälzer-Initiative. Allerdings habe ich auch immer gesagt, es ist auch keine Max-Struhe-Initiative. Es ist eine gastronomische Initiative.
Trotzdem hast du als
die Gastronomie
Name nicht geschadet.
Wahnsinnig clever und smart ist. Und weil wir eben flexibel sind. Und weil wir
ja, aber es war ja gut auch, dass Tim das gemacht, ne? Also es war ja, wir können ja alle von Glück reden oder... Das heißt von Glück reden, aber es war gut, dass du da mit als Zugpferd natürlich fungiert hast. Sonst wäre das ja bei weitem jetzt noch nicht da, wo es war.
Ja, aber wir haben sehr früh schon gesagt, Mensch, krass, Alter, wie ist denn das so? Und es gab dann die ersten Fernsehanfragen, Dinge zu machen. Ich habe gedacht, na, aber kein Tim-Mälzer-Bericht, sondern guck doch irgendwie. Wir haben wirklich sehr früh schon auch da agiert, weil wir wollten, das war uns klar, wir wollten das auf breite Schultern aufbauen und dass das eben auch dann nur funktioniert, wenn man eben gemeinsam an allen Strängen zieht und dass man sich da entwickeln muss und auch gegenseitig absprechen muss, war uns auch sehr, sehr klar. Aber ich hatte nie, also in keiner Sekunde das Gefühl, dass wir Gutes tun.
Nee, ich hatte vor allen Dingen die ersten 14 Tage, 3 Wochen, also jetzt sind 6 Wochen oder 7, glaube ich, 7. Woche. Ja. Und ich hatte die ersten Wochen, ja, du meintest, die Zeit geht so schnell rum. Ich hatte die ersten 2-3 Wochen das Gefühl, die Tage sind so lang wie nie zuvor. Und dann gab es diesen Punkt, wo es ein Alltag, also wo alles so, die Logistik so ein bisschen geregelt war, wo sich das in so einen Alltag verwandelt hat. Und dann ging das
professionell geworden.
Und da waren 3 Wochen vorbei.
Ja.
Also weitere 3 Wochen. Und das Schöne oder dieser ganzheitliche Gedanke der ganzen Gastronomie, also nicht nur Hamburg oder nicht nur Berlin und nicht nur Tim Mälzer und Marc Stroh, sondern alle Restaurants oder die ganze Gastronomie in Deutschland, ist ja nicht nur das Positive, dass wir den Leuten in diesen Funktionsberufen, so wie wir es genannt haben, halt quasi helfen konnten oder helfen können, sondern auch, dass die Gastronomie als Ganzes wahrgenommen wird. Eben nicht als diese missgünstige oder diese Konkurrenzleute so, sondern dass es diese Einheit gibt einfach, ne, von hemdsärmeligen Menschen, die versuchen, in der Krise irgendwie zu helfen und sich untereinander unterstützen und auch andere eben. Ne? Also das war, das ist ja der, muss ja der Gedanke sein.
Aber deshalb ist deine Frage, ich glaube, es ist einfach, das ist das Schöne an unserem Beruf und das haben wir, glaube ich, in also nicht wir, sondern wir Gastronomen schon sehr oft bewiesen, dass wir relativ schnell intelligent Lösungen auf pragmatische Situationen entwickeln können und das auch machen, weil wir nicht unbedingt Denker, weißt du, was ich meine, sondern wir sehen da ist halt ein Sack Kartoffeln und der muss weg und dann macht es ja mehr Sinn, den lecker wegzumachen, als einfach nur in die Tonne zu treten. Das ist am Ende des Tages die ganze Idee. Und wenn du in dem Falle keine kaufende Klientel mehr hast, dann macht doch wenigstens was Schönes draus. Und das muss man auch sagen, wir haben ja nicht nur Funktionsberufe, also wir in Deutschland, Funktionsberufe bekältert. Wir haben uns an Obdachlosenstrukturen...
Also Funktionsberufe waren ursprünglich Feuerwehr, Polizei, Krankenhäuser. Das sind
genau, die sich auf das große Finale sozusagen vorbereitet haben, was Gott sei Dank nicht eingetreten ist, aber die genötigt und gezwungen waren, sich dem zu unterwerfen. Nochmal Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Und dann haben wir auch festgestellt, Mensch, da gibt's andere. Also der eine hat auch mal für eine Kassiererin gekocht, dann auch gab's mal den einen oder anderen, der für Senioren gekocht hat, die vielleicht nicht mehr in der Versorgungsstruktur waren. Dann haben wir uns auch den Obdachlosenstrukturen gegenüber geöffnet und haben da versucht, auch mit zu unterstützen. Dann fingen wir an, auch zu verstehen, ey, dumm ist das nicht, weil wir ja auch noch den Produzenten, die ja produzierte Ware haben, auch da, damit die nicht praktisch frustriert einfach nur das Schweinefutter sozusagen weggeben, sondern auch da unterstützt. Es sind auf einmal Prozesse eingetreten, dass ich auf einmal biologisch regional nachhaltig motiviert war zu arbeiten. Und zwar nicht wegen eines Aufklebers, den ich mir gerne auf eine Speisekarte mache oder weil ich da irgendeine kulinarische Philosophie auf einmal entwickle, weil es einfach notwendig war. Weil es einfach auch das Nachfolge, also das, es gibt da gar keine andere Interpretation. Das ist einfach, wenn der Bauer hier vor den Toren Hamburgs Sachen hat und sich dem zu öffnen, das abzunehmen. Also selbst Menschen, die eigentlich eher sehr konträr in ihrer Philosophie sind, haben sich eben diesem Projekt sozusagen gemeinschaftlich untergeordnet. Und es ist ganz, ganz, ganz spannend. Nach wie vor. Wir pausieren jetzt gerade eine Woche. Wir haben jeden Tag, 7 Tage die Woche, für sehr viele Menschen gekocht, mit einer ganz tollen Produktqualität, mit Unterstützung vieler Zulieferer, mit der Unterstützung vor allen Dingen im Wesentlichen meiner ganzen Mitarbeiter, die das, und das möchte ich nochmal betonen, kostenfrei gemacht haben, denn auch die sind ja sozusagen von Kurzarbeit betroffen und dürfen gerade nicht für Geld arbeiten. Also das ist einfach der Fakt. Dadurch konnten wir das auch in dieser Stringenz und in der Deutlichkeit umsetzen. Wir pausieren jetzt gerade für eine Woche, weil ich muss jetzt einfach mal das Restaurant sozusagen auf After Corona vorbereiten. Das heißt, wir streichen durch, wir putzen, wir reparieren jetzt einfach mal alles eine Woche. Ich gebe meinen Mitarbeitern, nett von mir, jetzt auch sozusagen mal ein paar Tage zum Durchatmen, denn auch die müssen sich mit einer Situation auseinandersetzen, die immer noch nicht griffig ist. Und dann werden wir wieder durchstarten, vielleicht nicht ganz in der Dominanz, nicht ganz mit der Personenzahl, aber werden wieder weitermachen, solange es uns möglich ist. Ja. Vielleicht werden wir, und da bin ich noch nicht ganz sicher, weiß nicht, wie ihr das inzwischen handhabt, würde mich sehr interessieren, wie ihr euch jetzt sozusagen der Krise als nächstes stellt. Ich beschäftige mich natürlich mit Lieferstrukturen. Mhm. Ich beschäftige mich natürlich mit Produktion von anderen Vertriebsmöglichkeiten im Rahmen von Kochboxen, was alles nicht meine Idee ist. Das haben viele tolle, kreative, begeisterte Kollegen schon angedeutet. Ich habe mich dem am Anfang verweigert, weil ich gedacht habe, Mensch, würde ja auch immer mal wieder losgehen. Also was soll ich jetzt?
Naja,
also,
war bei uns auch so.
Nutzt die Zeit kreativ und tu Gutes, also mach was Sinnvolles, anstatt da einzuknicken und sofort an Umsatz zu denken, ich hatte ja einen Schadensplan vorbereitet. Das soll habe ich jetzt erfüllt. Der Schadensplan ist, erschöpft. Und jetzt muss ich langsam wieder an die Schadensregulierung denken und brauche dafür auch mal eine Woche durchatmen, um bestimmte Dinge zu entwickeln und werde überlegen, ob ich daran partizipieren möchte oder ob ich mich damit auseinandersetzen muss, dass das Unternehmen, mit dem ich das machen möchte, platt ist. Mhm. So bin ich jemand, ich habe das große Glück, dass ich mehrere Unternehmen betreibe, nicht alleine, sondern mit meinen Partnern in sehr starken Austausch bin. Und Es gibt klar Unternehmen, wo ich sage, ja, da mache ich weiter. Das gibt da auch, obwohl sie sehr, sehr jetzt natürlich wie alle schlecht laufen. Aber wo ich eine Vision habe, ob der Dominanz, ob der Größe, ich sage nur die Bollerei, gib mir da noch ein halbes Jahr, dann werde ich auch mal da überlegen. Aber derzeit gibt es da keine Überlegung, weil es mein Lebensmittelpunkt ist, und zwar ausschließlich. Und dann gibt es eben Optionen, und ich habe da auch schon mit meinen Mitarbeitern drüber gesprochen. Ich lasse sie an meinen Sorgen und an meinen Ängsten teilhaben, weil ich möchte nicht über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Ich sage ihnen sehr, sehr deutlich, dass wenn sie die Möglichkeiten haben, anderswo anders unterzukommen, dann bitte ich sie drum, damit ich nicht derjenige bin, der sagt, so ab heute du nicht mehr. Die Energie meiner Mitarbeiter wiederum und die Art und Weise, wie sie darauf reagieren und der Enthusiasmus und die Loyalität, die mir da an dieser wirklich eigentlich Versagenssituation entgegengebracht wird, lässt mich jetzt das aber schon wieder ignorieren. Und eigentlich denke ich so, ey, fick Corona, ich lasse mir von niemandem das Recht nehmen und die Leidenschaft nehmen, das zu machen, was ich machen möchte. Aber ich bin da jeden Tag gerade ein bisschen anders aufgestellt. Auf jeden Fall beschäftigen uns mit vielen Konzepten, und nach dieser Woche Pause werden wir halt wieder einstarten, damit wir wieder eine Sache haben, an die wir glauben können, eine Sache haben, mit der wir arbeiten können, und das ist eben halt dieses fantastische, die fantastische Initiative Kochen für Helden. Danke dafür, Max.
Ja, danke dafür. Dann lasst uns hier einen kleinen Haken ranmachen und darüber reden, Tim und Max. Ja,
darf ich auch noch kurz?
Bitte nicht, ist mein Podcast.
Ich muss jetzt was machen. Du hast jetzt so lange über deine Mitarbeiter gesprochen. Du hast tolle Mitarbeiter. Ich habe auch tolle Mitarbeiter. Also wir konnten gar nicht so viele Leute quasi in die Küche stellen oder in den Laden, weil wir einfach einen sehr, sehr kleinen Laden haben. Und wir machen auch ein paar Tage Pause gerade, also ähnlich wie du. Die zwei Köche, mit denen ich die ganze Zeit gekocht habe, also Marvin und Frieda, haben mich heute auch hier hingefahren, weil ich natürlich über Honda-mäßig kein Bad fahren wollte. Und die einfach froh sind, irgendwie, wenn sie auch mal rauskommen. Und nehmen es natürlich
die
auch.
Einen kleinen Kiezbummel, oder?
Ja, die machen Kiezbummel. Wir waren eben Kiezbrötchen essen.
Die ganze Herbertstraße für sich.
Wir waren in Brücke 10 oder so, wenn man das sagen darf. Und das ist unglaublich. Die haben 4 Brötchen gegessen. Ich habe 2 gegessen. Da musste ich schon mich die Treppe wieder hochkämpfen. Wir verfolgen das ähnlich, glaube ich, diese Philosophie, jetzt die Leute erstmal runterkommen zu lassen oder doof zu verschnaufen, dass sie sich auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigen können, in welchem Sinne auch immer, und vor allen Dingen aber auch, dass wenn es irgendwann losgeht, wie auch immer, dass die Leute dann nicht im Stock gehen, ne? Also dass die dann halt irgendwie umschalten können, Knopf umlegen können, wieder in das alte Konzept oder in welches Konzept auch immer, dann halt quasi Energie haben, das umzulegen. Ne?
Wenn besprecht ihr euch miteinander, wie ihr euch der Zukunft stellen wollt?
Ja, klar.
Weil ich finde ja derzeit die Schwierigkeit, die Herausforderung ist, dass wir alle nicht wissen, was sind die Auflagen.
Ja.
Momentan noch Ländersache.
Kriegt
momentan
ihr gar keine Sachen oder gerade ausgerechnet du vielleicht sogar ein bisschen zugeschustert?
Eventuell vielleicht. Leider habe ich manchmal Informationen, die mich sehr beunruhigt in die Zukunft schauen lassen, irgendwie, wo ich sage, ja, nee, Digga, dann lass uns doch alle ein halbes Jahr Sabbatical machen und die Welt bereisen.
Gut, dass wir nicht baden waren.
Dumme Idee in dem Moment gesagt und dann denkst du schon so, nee, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt...
Holt mal Bier.
Also meiner Einschätzung folgen würde, dann würde ich sagen, lass uns das nächste halbe Jahr kreativ nutzen, zu lernen und zu entwickeln und gar nicht an den Kommerz denken, weil alles, was da momentan angedeutet wird, für die meine Form der Gastronomie, die ich gerne machen würde und die ich mit aller Leidenschaft betreibe und in den vergangenen Jahren auch leidenschaftlich betrieben habe, sind die Parameter eher suboptimal. Und ich denke schon, dass die Parameter, die vorhanden sind, für den einen oder anderen Gastronomen auch umsetzbar sind und auch praktizierbar sind und auch eventuell wirtschaftlich zu arbeiten. Aber deshalb frage ich gerade nach dem Toulouse-Lautrec zum Beispiel, das ist jetzt ja nicht irgendwie ein 800 Quadratmeter Laden, sondern das ist eine Kiezkneipe, also eine Kreuzberger Kiezkneipe am Ende des Tages. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Leute könnt ihr unter normalen Umständen dort setzen?
30.
30 Leute, jetzt nimmst du mal runter, 15. Richtig, alles schon. Jetzt hast du noch klassische feste Parameter, Miete etc., Nebenkosten. Das Licht kostet das Gleiche, ob da 30 Leute drin sitzen oder 15.
Nur ich muss gerade an die arme Sau denken, die allein essen geht bei den 15.
Ja, auch schön.
Nochmal, wir wissen,
aber
die ist am sichersten
unterwegs. Wir wissen nicht, in welchen Gruppierungen, in welcher Gruppenstärke, in
vielleicht
welcher
Konstellation. Vielleicht gibt es eine zeitliche Auflage.
Oder eine zeitliche Auflage. Genau. Es gibt Bundesländer und da wirklich, da fasse ich mir an den Kopf und da ballt sich bei mir auch wirklich die Faust. Da wird diskutiert, ob alkoholische Getränke ausgeschenkt werden dürfen.
Wegen Fahrlässigkeit und so weiter.
Ah, okay, verstehe.
Ernsthaft nochmal, wir sind mündige Bürger, wir haben Haare am Sack und wenn man uns sagt, benimmt euch, dann werden wir das in den meisten Fällen auch tun und natürlich darf man das auch kontrollieren und man darf mir oder den Menschen dann auch auf die Finger hauen, wenn sie das überschreiten, aber grundsätzlich leben wir in einer funktionierenden Gesellschaft, die mit Gebo und Verboten ganz okay umgeht. So. Ja. Und da ein Generalverdacht auszusprechen meinen Gästen gegenüber, muss ich erstmal sagen, schämt euch. Also meine Gäste sind jetzt keine, wir reden ja nicht von Orgien, wir reden von Menschen, die eine soziale Kommunikation und Nähe suchen und auch verstehen, so wie wir das jetzt hier gerade ja auch tun. Mhm. Wir können jetzt auch also sieht uns ja keiner.
Ja, ja.
Also wir können doch drauf scheißen und machen, was wir wollen, aber wir tun es nicht, weil wir verstehen, worum es geht. Wir begreifen
aber es. Was ja auch eine große Rolle spielt, selbst wenn der Laden jetzt voll sein dürfte, auf was haben die Leute denn überhaupt Bock? Also das ist bei uns vielleicht noch mehr, also spezieller irgendwie die Frage als bei dir so. Also mein Restaurantkonzept jetzt oder gegenübergestellt jetzt zum Beispiel Bullerei. Kommen die Leute überhaupt und essen 8 Gänge oder ist es pietätlos, in Zeiten einer Krise so viel zu fressen oder Völlerei und so weiter und so fort zu vollziehen oder die Völlerei zu feiern?
So weit gehst du?
Frage ich mich wirklich. Okay. Und dann frage ich mich, ist es sinnvoller, das Konzept, was wir haben, also kann ich überhaupt ein zusätzliches Konzept anbieten, ohne das andere quasi oder es zu verleugnen ein Stück weit? Oder mache ich einen Mischmasch oder biete ich einen à la carte an?
Mich mach
dein Gesicht, Alter. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, die auch eine große, große Rolle spielt. Haben die Leute nachher einen riesen Nachholbedarf? Feiern die dann irgendwie, gehen die, als gäbe es keinen Morgen und so weiter und so fort? Haben die überhaupt Cash-Power, haben die überhaupt diese...
Wie ist deine Einschätzung? Wie siehst du deinen Land? Also wenn du jetzt mal 4 Wochen weiter denkst und in der Hoffnung, also wird unter Einschränkungen geöffnet sein, wie siehst du deinen Land gerade? Was ist deine Idee, was ist deine Vision?
Also unter den Informationen, die ich jetzt habe, würde ich sagen, ich mache einen Tag mehr auf die Woche. Also das heißt 6 Tage, um so wenig Leute wie möglich reinlassen zu müssen, um die Sicherheit der Leute quasi, damit die sich nicht gefährdet fühlen und auch irgendwie das mit den Mitarbeitern gegenüber zu sichern oder ein Stück weit zu sichern oder sicherer zu machen. Dann nehme ich nur 50% der Gäste an, auch klar. Und das mache ich den. Und dann baue ich jetzt derzeit darauf, auf diese Hoffnung an das Tier im Menschen oder an den Genussmenschen, dass sobald, dass denen alles fehlt, dass ihnen Alkoholkonsum fehlt, dass ihnen Essen fehlt, dass ihnen Genuss fehlt, dass ihnen Gesellschaft fehlt, dass ihnen diese Freiheit einfach fehlt, diese als selbstverständlich wahrgenommene Freiheit, sich irgendwo hinzubewegen und dass es Nachholbedarf gibt, darauf baue ich und dass wir versuchen, das so sicher wie möglich und so gut wie möglich und so zivilisiert wie möglich über die Bühne zu kriegen. Weil wenn ich noch einen Schritt weiter denke oder noch einen Schritt komplizierter oder in eine andere Richtung denke, dann muss ich mein Konzept ändern. So, also dann muss ich sagen, okay, wir machen à la carte, 2 Stunden, die Leute essen 3 Gänge, pro Kopfumsatz geht halt um 50% runter. Ich muss dann ein Doppelseating annehmen, um das Zeug zu die Kohle zu generieren, die ich brauche. Deswegen stelle ich mich jetzt nochmal, ich denke, dass wir im Mai nicht aufmachen dürfen, einfach mal bis Mitte Mai, bis es dann irgendwelche neuen Informationen gibt, darauf ein, dass wir irgendwie den Wareneinsatz runterfahren, dass wir regionaler einkaufen, weil es ganz viele der Produkte, die wir normalerweise benutzen, sowieso nicht geben wird. Dass wir so versuchen, das Defizit rauszuholen und dass wir einen Tag mehr öffnen und weniger Gäste annehmen. Wenn es sich bis Mai ändert, dann überlege ich mir vielleicht was ganz anderes. Also ich glaube, weil die Leute, die jetzt zu uns kommen würden oder uns schreiben oder jetzt auch schon mal Tische reservieren, obwohl sie nicht wissen, ob es möglich ist, einfach um uns Mut zu machen oder Gutscheine kaufen, die wollen ja genau die Erfahrung, die sie jetzt vermissen. Also muss man das ja ein Stück weit aufrechterhalten oder hochhalten und versuchen zu transportieren.
Also, aber wenn du dich jetzt selber beobachtest und überlegst, in 4 Wochen darfst du wieder essen gehen, was glaubst du, wie du unterwegs bist? Vollgas. Also würde eine Frage auch für mich an alle Fites bitte, und das ist eine sehr ernst gemeinte Frage, was vermissen Sie, was glauben Sie, wie Sie Ihren Abend gestalten werden in einem Ihrer Lieblingsrestaurants?
Ja, und vor allem, wie Sie dürfen. Also nur mal als Beispiel. Ich wollte gerade
sagen, nur mal, aber nach Ihrem Idealvorstellung, jeder hat vielleicht einen kleinen Italiener, eine Pizzeria, einen Sterneladen oder ein Steakhouse oder sonstiges. Und jetzt müssen Sie halt sich, nur ganz kurz, jetzt müssen Sie sich einmal diesen Laden vorstellen, mit der Hälfte der Gäste, mit Distanz zu allem, mit Kellner mit Mundschutz, mit also Atmosphäre schon, ich sag mal, holperig.
Holperig.
Wie glauben Sie, werden Sie diesen Abend kompensieren, damit Sie ein ähnliches Gefühl haben wie das, was wir eigentlich alle gerade vermissen?
Vor allem denk mal an die Friseure, also die Auflagen, die Friseure haben.
Was haben Sie denn? 4. Mai, ich habe einen Termin.
Du wirst zum Friseur gehen und du musst tragen Handschuhe.
Ich?
Ja. Du musst tragen Mundschutz.
Ich?
Du darfst keine Zeitung lesen, du darfst kein Getränk entgegennehmen. Der Gast, also derjenige, der sich die Haare schneiden lässt. Jetzt so, jetzt denken wir mal an die.
Was machst du denn alles beim Friseur? Zeitung lesen, Getränk annehmen.
Lass mich mal zu Ende reden. Ja. Jetzt denken wir an die Damen dieser Welt, die zum Friseur gehen, um sich 2 Stunden die Haare zu färben oder irgendwie was mit den Haaren. Eine Dauerwelle, gut, macht man nicht mehr. Egal, wo es halt ein bisschen länger dauert. Es ist eine richtige Tortur. Du musst die Handschuhe anziehen, Mundschutz anziehen, darfst nichts trinken, darfst keine Zeitung lesen, hast links und rechts Plexiglas.
Aber wenn ich mir jetzt Mundschutz, verstehe ja, aber dann gibt es denn schon so Mundschutz wie so brasilianische Bikinis, also die du dir wie so eine Klappe ins Gesicht, also ohne Ohrenschutz? Weil das ist ja mein Problemzone bei den Haaren, sind ja die Seiten.
Ach schön, die Problemzone.
Das ist ja so. Also ich muss ja mir die Seiten stutzen lassen. Mhm. Und wenn ich dann an den Ohren der Bänder dran habe, funktioniert das?
Ja, ich kann es dir nicht sagen.
Aber generell, wir reden ja alle noch utopisch. Also vielleicht, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sind wir vielleicht ein Ticken schlauer. Aber die Frage wirklich an die Fites, wie wollen Sie und was glauben Sie, wie man das kompensieren könnte, dass wir atmosphärisch um die Hälfte ja auch ein bisschen gekürzt werden. Und das mag in einigen Gastronomien funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ein etwas ruhigeres und eloquenteres und qualitätsbewussteres Restaurant, also was jetzt die Ausrichtung der Küche angeht, schon noch ähnlich funktionieren kann, abgesehen vom Mundschutz. Und auch da wird es bestimmte Darstellungen geben, dass das vielleicht noch okay ist. Und man hat sich bis dahin auch dran gewöhnt.
Aber jetzt dieser kleine Lächeln sieht.
Ja, das beschlägt halt.
Man braucht halt vielleicht auch einen Publikumsatmosphäre, einen Klangteppich, den man über die Anlage dann
spielt. Ja, aber habe ich auch schon ernsthaft.
Ich habe schon überlegt,
ähnlich wie ein Fake-Kaminfeuer, ein Brummen, also ein
Sprechbrummen. Naja, du hast ja in sämtlichen Fernsehshows hast du gerade den künstlichen Applaus. Das ist ja nichts anderes.
Klangteppich heißt das.
Danke. Der Applaus, den ich kriege, der ist nicht echt?
Das war aber schon vor Corona so, Tim. Was? Sorry. Ja.
Der vom Band?
Ja, schon immer.
Nein, aber du weißt, ich habe es wirklich schon überlegt. Also was diesen Klebstoff, Impfstoff, den ja normalerweise vielleicht Bewegung, wir überlegen gerade ganz viel, wie kriegen wir Bewegung in den Laden, ohne Bewegung zu haben, weil wir die Menge der Menschen gibt es nicht mehr. Und das macht es ja atmosphärisch aus. Ich sag mal, stell dir eine Bar vor, die Bars, die Kneipen, also die nicht food-orientierten Konzepte, an die wird noch gar nicht gedacht. Also ich sag mal so, ja, du kannst die Bar aufmachen, eingeschränkt mit der Hälfte, aber kein Alkohol. Aber also die Saftbar, also ist ja Bullshit. Aber so denke ich wirklich gerade, dass ich versuche zu substituieren, um atmosphärisch so dicht wie möglich an das Originalerlebnis heranzukommen. Und wenn du dann, ich habe Angst vor dem Moment, dass ein Gast zu mir reinkommt und sagt irgendwie, ja, aber hier ist ja nichts los. Und ja, ich so denke, ja, aber ich kann nichts dafür, das ist verboten, dass hier was los ist. Und dann denkst du, aber früher war das. Und dann kommt er zu mir mit einem alten Bild im Kopf, mit einer Erfahrung, kommt wieder rein und sagt, aber irgendwie war es nicht mehr so. Mhm. Und ich habe Angst davor und ich bin wirklich am Überlegen, gehe ich dieses Risiko ein? Bin ich besonders kreativ und mache ich was besonders Wildes, verliere aber meinen eigentlichen unternehmerischen Zweck oder meinen Inhalt? Oder aber lasse ich einfach zu und warte, bis ich die Scheiße
bekomme. Also wenn du hast mich jetzt das eben gefragt, wenn ich mir vorstelle, was ich machen würde, sobald es Lockerungen gibt oder man essen gehen darf, ich würde vor allen Dingen genau das machen, was ich jetzt nicht kann. Also ich kann mir jetzt Pizza holen, ich kann mir Boxen bei allen möglichen Zustellern oder Zulieferern bestellen, ich kann einkaufen gehen, also alle Sachen, ich würde vermeintlich mir das wirklich zu Gemüte ziehen oder gönnen, was ich nicht selbst machen kann. Und für mich wäre ganz sicher die erste Adresse, die ich heimsuchen würde und wahrscheinlich in der Reihenfolge Tim Raue, Fassil und Hendrik Otto in Berlin. Ich würde mich so richtig vollfressen. Die 300 Gramm, die ich jetzt in sieben Wochen verloren habe, ne, mit meinem Bauchweggürtel, ne, funktioniert übrigens, ja. Die würde ich mir halt innerhalb, würde ich mir anfressen innerhalb von 2 Tagen. Und weil es mir um den Genuss und um das Essen auch viel mehr geht, als darum, dass um mich herum viel los ist. Ich fühle mich natürlich in der losgelassenen Atmosphäre viel wohler und aufgehobener als in einem sterilen, ruhigen Raum, wo alles ein bisschen krampfig ist. Aber da muss man wirklich drüber nachdenken, ob man diesen atmosphärischen Klangteppich sich da reinholt, ob man den Leuten ein Grinsen aufs Gesicht malt oder wie man das halt transportiert. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige und große Frage. Aber für mich wäre Essen gehen, ist ja sowieso für mich eine der größten Sachen. So. Und das geht halt gerade nicht und ich suchte hier so rum und mir geht es halt nicht gut. Ich habe ja auch schon körperlich einen Entzug einfach, weil ich halt auch, ich habe halt richtig Bock drauf. Also ich würde halt essen gehen. Ich glaube, da bin ich halt auch nicht der Einzige, dem es so geht.
Ja, ich bin noch unentschlossen. Ich glaube zum Beispiel, dass die Bollerei, leider haben wir jetzt gerade nicht auf, weil wir im
renoviert.
Bitte?
Weil ihr renoviert.
Renoviert, ey, das ist ein Trauerspiel. Also es ist toll, weil es passiert richtig was, aber es ist, die Bollerei ist nicht mehr da, ne? Das ist schon echt krass. Das ist ein bisschen.
Bis auf die Mauern ist da nicht mehr viel,
nein. Nichts. Stimmt. Boden ist raus, alles. Also da ist nichts.
Hast du dir was aufgehoben?
Bitte?
Hast du dir was aufgehoben?
Ich habe mir in der Tat ein paar Quadratmeter von dem Blauschiefer aufgehoben, ja. Dass ich den irgendwann mal in meinem Schloss, das ich mir dann irgendwann mal baue, was inzwischen halt nur noch ein Reihenhaus ist und das auch nur noch zur Miete, dass ich mir zumindest die Eingangssituation damit fließen lasse, damit ich so ein bisschen alte Geschichte habe. Und ich glaube, dass die Bollerei aufgrund ihrer Größe und der Flexibilität und der Variabilität und der Lage wohl in der Lage wäre, sehr gut durch diese Krise mit den Einschränkungen durchzugehen. Gepaart natürlich mit dem Namen Tim Melzer und ja, einige rümpfen jetzt die Nase,
aber Stammgästen. Grundsätzlich
Stammgäste, die Möglichkeiten, Boxen, Kreativität, Grilldinger etc. an den Tag zu legen, To-Go-Essen, wir sitzen mitten im Zentrum sozusagen.
Kiez, Max. In Berlin ist das Kiez.
Ja, so, aber wir sitzen ja wirklich mitten im Zentrum. Wir haben Möglichkeiten hier, ich kann hier mit dem Fahrrad ausliefern, weil ich hier so viele Kontaktmöglichkeiten hätte. Also bräuchte noch niemand ein großartiges Lieferkonzept über 30 Minuten Fahrzeit. Ich frage mich in der Tat, was soll das bringen einem kleinen ländlichen orientierten Restaurant? Was soll das bringen einem Vorortrestaurant? Mhm. Was soll das bringen einem Restaurant, wenn das sowieso mit einer etwas niedrigeren Preis Politik arbeitet. Was soll das dem Griechen auf dem Land bringen? Was soll das dem Landgasthof bringen, der vielleicht die Hälfte seines Einkommens über Hochzeiten, Taufen, ja, Beerdigung etc. Also, was soll man dem jetzt wirklich sagen, dann mach doch Lieferservice? Und das sind dann so Momente, wo ich denke, das ist eben nicht schlau gedacht. Mhm. Und Gastronomie ist das der Überbegriff, aber die Ausrichtung, nimm drei Leute jetzt hier an den Tisch, die Ausrichtung, wie sie an ihren Umsatz kommen und wie sie es schaffen, wirtschaftlich zu arbeiten, die ist so hoch differenziert und sensibel und persönlich und einzigartig auf jede Gastronomie gerechnet, dass da eben das, ich glaube dann nicht so wirklich dran, dass eben ein Restart allgemein für Linderung sorgt. Einige städtische, kreative, medial funktionierende Menschen, die vielleicht Marketing beherrschen, das sieht man jetzt ja auch, ne? Es gibt tolle Restaurants, die über Lieferservice und Kochboxen und Grillboxen wirklich einen hervorragenden Umsatz regenerieren. Aber wenn du jetzt in einem Dorf lebst mit 3000 Einwohnern, was glaubst du, wie viele Leute da jetzt eine Kochbox holen? Also das ist hochgerechnet. Das ist so, habe ich das richtig mitbekommen, dass der Wirtschaftssenator gesagt hat, dass es den Restaurants gar nicht so schlecht geht, weil die gerade liefern, Lieferservice machen? Ist das ernsthaft gewesen?
Das ist ernsthaft gewesen. Die sprachen ja, glaube ich, auch davon, dass es der Barkultur gar nicht so schlecht geht. Der Finanzsenator von Hamburg.
Ich habe aber seinen Namen vergessen. Das hat der gesagt?
Ja, vielleicht hat man die Worte ja auch gut vertreten.
Das ist die Problematik, dass eben Menschen wie du, ich, Raue, wir sind anpassungsfähig und wir sind kreativ und wir sind ja auch ein bisschen nur ein Nadelöhr der deutschen Gastronomie. Mhm. Und es geht nicht den Restaurants gut, weil die Lieferservice haben. Es gibt Lieferservice, die haben 200% ihres Umsatzes durch Lieferservice jetzt. Oder Restaurants, nicht Lieferservice, das ist schon falsche Wortwahl. Das waren mal Restaurants und die haben ihren Umsatz verdoppelt. Und es gibt Restaurants, die erfüllen ihren Umsatz. Ich kenne aber auch Restaurants, aber die eben nicht über die Möglichkeiten von uns verfügen.
Ja klar, wir auch. Also
das ist ja schon hanebüchen. Aber ich versuche gerade zu sagen, und das ist auch so ein bisschen meine Bitte in Zukunft an unsere Gäste zu verstehen, dass wir uns einer ganz neuen Zeit widmen müssen, dass wir lernen müssen, wie wir mit den Parametern umzugehen haben. Das kannst du auf keinem, das kannst du nicht auf dem Papier entwickeln. Das müssen wir atmen, schmecken, riechen, fühlen, um zu
ganz
gucken.
Ganz wandelbar sein die ganze
wandelbar
Zeit.
Wandelbar sein, ja. Und dass der Gast ein bisschen Verständnis hat, nur weil wir wieder öffnen dürfen. Nicht, dass es nicht unmittelbar sofort wieder dieselbe emotionale Dichte hat.
Aber das wird er ja wohl haben, ne? Also der Gast hat ja Corona selber
mit erlebt. Es ist alles wie Silvester. Die Leute gieren auf den Moment des Öffnens. Mhm. Und die haben Erwartungshaltung und die wollen die erfüllt sehen. Und
ich glaube,
vielleicht ist man noch nicht in der Lage dazu. Also nochmal, ich rede nicht von mir, weil ich habe eh keine Gastronomie gerade, die auf ist. Und denke immer so, hab ein bisschen Verständnis dafür, dass bestimmte Parameter auch noch für uns gelernt werden müssen. Übertreib nicht mit den Erwartungshaltungen. Und was würde ich machen? Ich glaube, ich würde den Moment genießen. Ich würde so intensiv wie möglich konsumieren. Hm. Damit meine ich nicht so viel wie möglich, sondern so intensiv wie möglich. Mhm.
Emotional.
Ja. Und ich freue mich auf den Tag, wo ich wieder ein Essen unter vier Augen mit einer Person genießen darf, wo das Essen wichtig ist, wo es aber ein Puzzleteil des gesamten
Moments ist.
Ja,
Erlebnis ist, dass wir eben nicht nackig in der Badewanne, obwohl es ein schöner Anblick ist, aber dass wir eben auch mal wieder
so, die anderen
zustoßen
so.
Können, hier zuprosten können und nicht über eine brutale Distanz.
So, Männer,
apropos
brutal.
Was heißt so? Das klingt noch fertig.
Na, überhaupt nicht. Max, aber ich würde auch noch sehr gerne ein weiteres Thema mit euch beiden besprechen.
Welches denn?
Ich würde gerne wissen, was du glaubst, warum es dir bisher als einziger gelungen ist, Tim zweimal bei Kitchen Impossible in die Schranken zu weisen.
Eine wahnsinnig langweilige Frage, das interessiert auch.
Ja, natürlich. Aus deiner Sicht nicht. Aber vielleicht hat Max irgendeine Art von Idee, warum dem so sein könnte. So, du
kannst antworten. Kitchen Impossible hat ja auch ganz viel mit Glück zu tun, ne? Und ich glaube, ich hatte einfach wahnsinniges Glück. Beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch. Und des Weiteren, also was ich ja nicht mache, ist mich überschätzen. Das ist, glaube ich, ich hatte Glück und habe mich nicht überschätzt. Mhm. Aber ansonsten, das kann ich fragen mir auch.
Willst du jetzt beabsichtigt nicht antworten darauf? Oder ist,
nee, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht.
Ist es gar nicht mehr, als gedankenlos und nicht selbst überschätzt in den Infight zu gehen, zweimal hintereinander? Und es ist ja Fakt.
Es spielt ja auch eine große Rolle, ob man verbissen gewinnen möchte oder ob es für einen, klar ist es immer großartig zu gewinnen und ich möchte gewinnen ein Stück weit. Aber ich möchte das nicht um jeden Preis und ich bin nicht verbissen und ich bin nicht verkrampft und das gibt mir eine gewisse, glaube ich, Lockerheit oder Souveränität, mit einem möglichen Scheitern umzugehen und ich spiele mir das innerlich nicht vor. Warum es letzten Endes geklappt hat, hat sicherlich auch viel mit Glück zu tun. Ne? Also man weiß nie, wie die Jury tickt und so weiter und so fort. Also kann man auch mal sagen, also die Jury in Großbritannien, in England beim ersten Ding, die waren halt einfach, da habe ich ja wirklich denkbar schlecht gekocht und die waren einfach aber so betrunken und so gut drauf, dass sie gedacht haben, also dass ich da halt nur 7,5, ich weiß nicht, wie viel gekriegt, aber normalerweise, wahrscheinlich hat ihnen irgendeiner gesagt, ihr könnt ihm keine 15 Punkte geben, ne? So waren die so drauf, ja. Also es hat auch schon natürlich ganz viel mit Glück zu tun.
Kannst du das so hinnehmen?
Was? Ja, nicht zugehört.
Glaubst du ernsthaft, dass ich gerade zugehört
habe? Du hast wirklich nicht zugehört?
Das interessiert mich ein Scheißdreck.
Gut.
Also jetzt mal wirklich, das ist so, total, ich analysiere meinen Gegner und so, ja, nee.
Nee, aber ich mag also das auch nicht.
Außerdem hat er, wie hast du das gesagt?
Wie, ich?
Er hat mich ja nicht besiegt.
Nee, aber er hat ja zweimal gegen dich gewonnen.
Er hat am Ende des Abends mehr Punkte, aber menschlich gesehen hat er ja verloren.
Nee, das würde ich aber jetzt
das
nicht
würde ich jetzt aber sagen, sehr schön
dass er jetzt
sagen.
Menschlich also, gegen mich abstinkt.
Das würde mich jetzt mal interessieren, was du damit meinst.
Er hat
meinst.
Zum Mittel der bewussten Körperverletzung gegriffen, um mich an meine Grenzen zu führen. Er hat mich in einen 1000 Grad heißen Tandoori-Ofen greifen lassen, nur zur Belustigung des Fernsehpublikums.
Meinst du?
Ich weiß es.
Das ist ja alles fast schon...
Nein, es ist intrigant.
Ja, das wäre ja fast schon intrigant.
Es ist intrigant. Und ich habe einfach aufgrund von einer gewissen Übermüdung des stetigen Provoziertwerdens, habe ich mich dann meinem Frust hingegeben und konnte dann nicht wie üblich einfach brillant performen, weil ich mich ganz kurz in ein emotionales Delta verloren hatte, was durch Frustration bestimmt worden ist und hatte den Blick für den, Platz Nummer 1 ganz kurz aus den Augen verloren. Und außerdem geht's ja, also jedenfalls, wenn wir gegeneinander antreten, nicht ums Gewinnen, sondern es geht ums Performen. Und das sage ich immer wieder, bei Kitchen geht es nicht ums Gewinnen.
Das aber ich auch,
wenn ich verliere.
Oder
das
immer
war
auch,
wenn ich verliere.
Wenn du verlierst.
Ja. Immer nur, wenn ich das Gefühl habe, das muss man drauf achten, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere, moderiere ich beim Finale, wenn wir da in leutseliger Runde immer sitzen und der Kulinarik und der flüssigen Kulinarik auf Frönen.
Ich wusste, dass du Frönen sagst.
Bitte?
Ich wusste, dass du Frönen sagst.
Ja, warum nicht?
Tim sagt, ist egal. Erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen, es tut mir leid.
Willst du mir jetzt das Wort Frönen nehmen?
Überhaupt gar nicht.
Ich liebe Frönen.
Genau, deswegen wusste ich, dass du es an der Stelle setzt, weil du es gerne setzt.
Hanebüchen hat er auch schon gesagt, liebe ich auch.
Hanebüchen ist auch geil. Hanebüchen ist so. Ich finde, Hanebüchen ist ein Wort, was ich im Alter benutzen werde. Das ist so hanebüchend.
Ja, das muss bis dahin so richtig in aktiven Worten. Das ist das letzte Wort, was du noch weißt.
Das ist so bürgerliche Empörung. Weißt du, wenn ich...
Der Landvogt.
Wenn ich so Hanebüchen hier.
Also alle miteinander Hanebüchen.
Das ist so kurz vor Karpfen-Schnappatmung. Hanebüchen, ja, ungehört. Ungehört ist es. Ungehört ist, das gewöhne ich mir auch an.
Oder
ungehört.
Hört.
Oder, aber ungehört ist auch so. Empörung, ungehört. Finde ich auch sehr schön. Ich kann dir ganz genau sagen, warum Max als Sieger sozusagen das Parkett verlassen hat, weil er einfach eine sehr intuitive Art und Weise des Kochens beherrscht und nicht genau weiß, wo der Schlüssel seines Erfolges liegt. Ich hatte bei Max eine einzige Phase, wo ich dachte, Alter, jetzt kocht ihr auch mal ein bisschen wieder runter. Die Geschichte von Max, wenn ich sie kurz zusammenfassen kann, ist ähnlich wie ich, ist in die Selbstständigkeit gezwungen worden. Bei mir war es so, ich hatte keinen mehr, von dem ich lernen wollte in Hamburg, weil ich für die vermeintlichen Leute gearbeitet habe und dachte so, Entschuldigung, das habe ich nicht gedacht, sondern ich habe so gedacht, warum soll ich jetzt noch Anweisungen eines anderen Menschen annehmen, wenn ich nichts mehr abfiltern kann außer Geld. Das hat mich nicht interessiert und habe mich dann selbstständig gemacht, weil wenn's, dann muss ich das halt machen, dann muss ich halt mein eigener Chef sein. Ich wollte nie selbstständig sein, das war nie mein Wille. Und Max ist ja selbstständig geworden, weil er einfach von den Großen in Berlin nie eingestellt worden ist, weil sie ihn einfach gedacht haben, das ist halt ein kleiner, dicker, dummer Koch.
Der da war ich noch dünn. Da war ich noch dünn.
Da warst du noch dünn? Ja, ja. Na gut, dann ist er halt ein kleiner, dummer Koch, der im Altenheim Gemüse übergegart hat und keine Ahnung, du hast ja in der legendären Gastrokette, die jetzt nicht unbedingt für Hochkulinarik steht. Alex,
ja, ja.
Gut,
ja.
Das ist,
Mitchell & Butler Group war das früher.
Das ist sowas.
Man hat da gar nichts selber gemacht.
Aus dem Alex heraus hat er sich dann bei Menschen wie Tim Raue beworben. Und Tim Raue als Mr. Ich bin Top 50 dieser Welt und so sagt natürlich, ich kann aus der Elite der Branche meine Bewerbung ziehen und meine Menschen rausziehen.
Ich habe mich ja nur als Praktikant beworben bei Tim Raue.
Für umsonst.
Und bin nicht genommen.
Und du bist nicht mal umsonst genommen worden. Nee, nee. Das ist kläglich.
Ja. Hat er dir das gesagt?
Das ist kläglich.
Nee, das war der E-Mail geschrieben. Da haben gesagt, nee, sorry, wir nehmen jetzt
nicht. Digga, nicht mehr für umsonst.
Nee, das ist schon ganz geil.
Ja, und dann ist er aus der Not heraus, hast du dich ja selbstständig gemacht, wenn ich das richtig zusammenbringe. Und hat es dann geschafft, eigentlich mit einer gewissen Art der Autodidaktik, sich zum Sternekoch zu entwickeln und hat seinen ersten Stern bekommen. Und ich weiß, damals war in Berlin noch so, ja, da ist dieser Max, oder der Name fiel gar nicht, sondern dieser Mensch, der da irgendwie in der Kiezkneipe und hat sich dann aber schnell zu Liebling der Szene entwickelt, weil er eben einfach nicht wahrnehmbar war, weil er nicht der Schüler eines Menschen war, weil er kein Kopist war, weil er kein, also er war nicht griffig, er war einfach da auf einmal mit seiner eigenen Art und Weise Hochkulinarik zu definieren und zu interpretieren und auch darzustellen und das war einfach so gut. Das war einfach sehr, so ist es bei mir angekommen. Und irgendwann mal, das ist das Einzige, was ich ihm sagen wollte, sagtest du ja, jetzt hättest du den Ehrgeiz, auch den zweiten Stern zu machen. Und der erste Stern ist, ich sag mal, gekommen, weil du es kannst. Mhm. Nicht, weil du es geplant hast, nicht, weil sondern du hast einfach sehr, sehr wertig dir selber gegenüber einen Qualitätsstandard angelegt, der eben dazu geführt hat, dass man Stern hat. Es war, glaube ich, bei dir kein gesetztes Ziel.
Nee.
Und irgendwann sagt es mal, ja, aber jetzt will ich auch den zweiten. Und da dachte ich, auch jetzt entspann dich doch mal. Jetzt genieß doch das erstmal, weil es geht auch alles rasend schnell. Mhm. Und wenn du was willst, und nochmal, das ist der Unterschied in unseren Duellen gewesen, gerade im zweiten, wo ich ihn ja zerstören wollte. So, und dann gehe ich auch, wer mich besiegt hat, den will ich danach wirklich zerstören. Also ich bin jetzt kein guter Verlierer. Ich bin noch schlechterer Gewinner, aber ich bin kein guter Verlierer. Und da geht man natürlich ganz anders krampfig ran. Und wenn du dann noch erwischt wirst und mit deiner Taktik, die aufgegangen ist, und dann ich kann nur gut kochen, wenn ich emotional gut drauf bin. Wenn ich scheiße drauf bin, kann ich nicht kochen. Dann kriege ich nichts gebacken, aber wirklich gar nichts gebacken.
Ja,
und die Taktik ist aufgegangen und damit hat er es geschafft, eben mit seinem, ich meine, so viele Punkte hat er auch nicht gemacht.
Egal, aber gewonnen am Ende.
Was hast du eigentlich gekocht in der zweiten Challenge?
Bolognese und
ich hätte vorher müsste Frikassee kochen.
Also, was habe ich noch gekocht?
Meine Vorbereitung beschränkt sich nur auf Tims Performances.
Ah ja, ich war bei den Skandinaviern, ja. Ja.
Da habe ich übrigens jetzt auch ganz toll, daran sieht man, wie geil diese Welt von Kitchen Impossible auch ist. Ich habe Max, erzähl du doch, wo du warst.
Du hast angerufen, oder nicht? Oder wovon sprechen wir gerade?
Nee, wo du warst.
Ich war im Kado auf Bornholm. Also es gibt, glaube ich, so ein Flagship ist, glaube ich, tatsächlich das Ding in Bornholm. Direkt am Wasser gebaut. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so eine alte Fischbude oder so. Und
Fischbude im Gras gesessen hast und
genau, analysiert und, hast. Ja, mit auf dem Grashalm Flöte das gespielt hab. Das Meer in den Schlaf gewiegt und so. gewiegt. Und dann gibt es noch einen zweiten Laden in Kopenhagen, die haben 2 Sterne tatsächlich, genau. Ja. Und da war ich im Endeffekt habe ich 3 Sterne natürlich gekocht.
Und daran kann man ja sehen, einfach wie gnädig ich bin, dass ich ihn Spaghetti Bolognese kochen lasse. Also das ist ja bei mir, ich bin ja ein Mensch voller Wärme. Und wenn ich gewinnen möchte, dann würde ich. Also sprich, ich möchte...
Du bist ein guter Gastgeber einfach.
Ich bin ein wahnsinnig guter Gastgeber, ja.
Machst du schon gut.
Und zu dem Zeitpunkt hatte Max einfach noch nicht viel im Leben. Und da habe ich gedacht, so, dann gib ihm doch was.
Ja. Freunde,
Ja, und deshalb
eine wahnsinnig dumme Frage.
Das ist auch, dass er sich jetzt nicht nach Corona transportieren
konnte. Am Ende war es eine dumme Frage.
Nein, ich glaube, dass Max über die Qualitäten verfügt, die über die fast alle verfügen, die bei uns mitmachen und die sich da nicht unbedingt messen, aber schon so einen kleinen Wettbewerb stellen, dass wir herausragende, intuitive Köche sind. Und bei dem einen ist es manchmal ein bisschen zugekleistert, so wie bei Rau am Anfang. Da brauchte ich mit Intuition, konnte ich also alles, was aus dem Bauch raus war, und obwohl er viel davon hat, war einfach zum Scheitern verurteilt und hat dann aber auch sich über die Jahre entwickelt. Und wenn die Intuition da ist und wenn sie rauszuholen ist und zu bedienen ist, dann ist es bei allen Köchen in diesem Format ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, das ist nämlich das, was alle herausragenden Köche wirklich haben. Eine Intuition fürs Produkt, eine Intuition für die Geschichte, eine Intuition für die Emotionen oder auch für die Technik. Ohne die Technik jemals gesehen zu haben, ohne davon jemals gehört zu haben. Man hat ein Bauchgefühl für eine bestimmte Geschichte.
Ich finde das auch total erstaunlich, manchmal, wenn man sich dann sieht, wenn man das Finale, wenn man da sitzt und es sich anschaut, dass man ganz, wenn man ganz intuitiv an die Box herangeht oder das Gesicht analysiert, das Gericht, dass man dann sich doch schon auch wundert, was man alles rausgefunden hat.
Wahnsinn.
Weil man sich da ein Stück weit gar nicht dran erinnert. Wann gibt es denn eigentlich die Zeit für das Gastgeschenk? Weil ich finde, es wäre jetzt eine gute Überleitung.
Boah, das ist dein
Job.
Sehr gut.
Nee, das machst du. Mein Job kommt gleich noch.
So, weil ich habe nämlich tatsächlich, Tim Rau ist heute auch dabei, ist erstmal in der Sendung in Form einer Tüte.
Ja, hast du fucking great mit? Hast du fucking great mit?
Nee, habe ich nicht. Nein.
Ach, Villa Kellermann.
Villa Kellermann, genau.
Hat der schon Fremdtaschen?
Andere Tim Raue hat mir ja einen wunderbaren Mundschutz gegeben. Ich muss mal gerade schauen. Ich habe dir was gebastelt.
Dankeschön.
Ich fahre dir das hier rüber.
Ja.
Und ist ein kleiner Gag natürlich, auch eine Aufhängung der was heute in der Sendung noch passiert oder worum es geht. Und weil du diesen wunderbaren Post gemacht hast, als wir dem letzten Mal verreist waren mit dem Weihnachtsmann, den ich getötet habe, ja?
Ja.
Ich fahre das jetzt hier so rüber.
Also, sehr schön.
Okay.
So, also nur für die Leute, die es logischerweise nicht, sondern nur hören können und nicht sehen können. Es ist jetzt also ein Jutebeutel in Bordeaux-Rot, der Villa Kellermann, an Tim rübergerutscht worden und da ist irgendwas drin.
Ja, genau, das ist so das Gimmick. Das ist, gehört noch dazu. Das ist ein Toulouse-Lautrec-Tapeten-Kleister, weil wir ja viel davon gesprochen haben, wie das Hirn schön zukleistert oder klebt, wenn man sich mit Portweinen veredelt.
Das ist ein Stirnband.
Das ist ein Stirnband, so für dich.
Das ist die Tapete aus deinem Restaurant?
Das ist die Tapete gedroht, das ist nicht Tapete.
Ja, also das Muster.
Elastan auch, das ist auf jeden Kopf passt. Habe ich heute nochmal schön mit der Fusselrolle
entfusselt. Zu schade, dass die Fotografen weg sind.
Ja, das ist stark, ist bärenstark, finde ich richtig geil. Ja, genau. Das Coole ist, das ist so wie Tennissocken. Wenn man Tennissocken nur anzieht, in dem Moment fühlt man sich sportlich.
Ja, oder hier
so, ist es. Wirklich, ja? Oder Schweißbänder.
Ja, ja.
Schweißbänder, du denkst automatisch, bam. So, das ist, musst du machen.
Ja.
Und ich habe jetzt ein Stirnband um. Sehe jetzt allerdings ein bisschen aus wie Sibylle nicht Rauch, aber es gab mal so eine. Sibylle Rauch war
eine
Pornodarstellerin. Ja. Ich meine aber eine
Schwestern.
In den Anfangszeiten des Privatfernsehens.
Also Aerobic Girls?
Nee, gab es eine Kinokritikerin bei RTL, glaube ich, und die hat immer ein Stirnband drum gehabt. Aber manchmal auch nur so
geflochten in lila und pink.
Ja, genau.
Ich weiß. Ja,
Nicole. Ich glaube, die ist auch Sibylle irgendwas. Und dazu gibt es einen Sarg.
Ja, also genau.
Und da ist der Weihnachtsmann drin. Das ist schön. Wo kriegst du denn jetzt den Weihnachtsmann her?
Den habe ich beim PlayStation-Spielen unter der Heizung liegen sehen, also aus der Distanz, weißt du? Ich dachte, da liegt ja noch ein Weihnachtsmann. Und dann war ich mit meiner Tochter im Baumarkt.
Nerd.
Und wir wollten Dingenskirchen, haben da nach einem Kleintiersarg gefragt. Und die Frau in der Zoohandlung hat gesagt, was ist denn mit Ihnen los eigentlich? Und
Sie haben Hamstern völlig falsch verstanden.
Ja. Und dann habe ich selber gebaut. Also, genau, schön. Oder zur Hilfenahme eines Angestellten.
Das ist ganz süß. Ganz zauberhaft übrigens in einem Jutebeutel.
Itbeck.
Itbeck, heißt das? Itbeck?
In Berlin, ja.
Ja, in Berlin, ja.
Also so eine Berliner Handytasche halt. Von der Villa Kellermann bei Tim Raue.
Nicht nur.
Ein Restaurant, was Tim Raue in Potsdam betreibt, unter, ich sag mal, finanzieller Unterstützung von Günter Jauch. Was?
Ich sagte dem Fotografen gerade, dass er ein Foto von dir machen muss mit dem
Stirnband. Auf nonverbalem Wege.
Auf nonverbalem Weg.
Danke.
Ich sag mal so, mit finanzieller Unterstützung von Günther Jauch, der weiß, glaube ich, selber noch nicht, was er davon halten soll. was aber auch in sehr kurzer Zeit fulminant durchgestartet ist in Potsdam, was auch ein gewisses Risiko hat. Ne?
Kann sowas überhaupt scheitern, mal ehrlich?
Ja doch, der Potsdamer ist ja ein bisschen wie der Franke.
Okay.
Das sind schon eigene...
Vorsicht.
Das ist das Schöne. Er ist eben nicht einmal nur... Mhm. Der wohnt da nicht einfach nur, denn es gibt den Potsdam. Mhm, und ich glaube, dass da auch so ein... Und wenn da einmal ein Berliner nach Potsdam kommt, um da Business zu machen, kann das auch kippen.
Okay.
Glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass da...
Trotz Japau und ja auch.
Aber Rau ist ja kein... Rau ist ja Asiate.
Mit Betonung auf Assi.
Ist er. In der Tat.
Hallo.
Aber ganz toll. Und ist, glaube ich, auch ganz gut durchgestartet. Lustigerweise wurde Günther Jauch nach einer Woche auch gleich zum Gastronomen des Jahres gekürt.
Ja, beim Gourmillon, oder?
Beim Gourmillon, wo ich sag mir mal schnell der Gourmillon. Ja,
wer will
schnell. War allerdings auch schon, zwei Monate vorher gedruckt.
Du bist Newcomer geworden.
Was?
Du bist Newcomer geworden.
Nein, bin ich nicht. Ihm nicht. Nein.
Sondern, wie war das? Eine Botschaft? War das nicht auch sowas?
Nein, das war eine amüsierte, gewählte Schlagzeile im Hamburger Abendblatt. Tim Melzer, Newcomer.
Okay.
So, weil ich seit Ewigkeiten das schon mache. Aber nee, toll. Also ganz Glückwunsch nochmal an der Stelle zum Gastronomen des Jahres. Und das meine ich jetzt gar nicht zynisch. Wirklich nicht zynisch, weil ich finde diese Kombination von Jauch und Raue mit ihrem Hang, beides Nerds.
Siezen die sich?
Ja, definitiv.
Oder? Glaube ich auch. Die feiern das richtig, ne?
Definitiv.
Aber siezen die sich vielleicht bei Vornamen? Haben Sie Tim? Haben Sie? Günther, haben Sie?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, die sagen Herr Jauch und Herr Raue.
Herr Jauch, ich habe hier tolles Porzellan rausgesucht.
Finde ich aber auch wirklich gut. Ich hatte das neulich auch mit jemandem. Stimmt das, dass der Bürgermeister mich die ganze Zeit geduzt hat?
Ja, aber er hatte vorher auch gefragt, wie wir uns einigen wollen. Und da hatten wir gesagt, wir gehen auf das Du. Und zwar nicht auf das
Aber ich habe ihn die ganze Zeit gesiezt.
Ne? Ja, ich weiß. Da war er, glaube ich, auch irritiert, weil er dachte, es wird gesiezt. Er geduzt.
Nein, aber das war das Du-Sie.
Bei dir, aber bei ihm war es Du-Du. Wie der Käfer.
Nein, aber weißt du, was ich meine?
Es
war ein warmherziges
Sie. Wie nennt sich das denn, dieses
Respekt? Einfach respektvoll.
Respektvoll, gut, ist der Bürgermeister.
Ja, so. Du Bürgermeister.
Du Bürgermeister, sag mal.
Hat mir im Nachhinein jemand erzählt. Und er hat uns übrigens sehr gelobt für das Interview.
Ja,
er sagte, das war ein sehr intelligent geführtes Gespräch.
Von mir?
Von mir. Und da habe ich ja, wieso Gespräch? Das war doch ein Monolog von mir.
Ich wollte gerade sagen. Und du hast ihn auch nicht mit Samthandschuhen angefasst.
Nicht mitbekommen wieder.
Du hast ihn auch nicht mit Samthandschuhen. Ich habe eine Nachricht für euch. Wollt ihr euch die anhören?
Feier mich eh mal für.
Tim und Max?
Ja.
Ich hab eine Nachricht für euch. Wollt ihr euch die gerne anhören?
Ach, jede Welle vom Dicken.
Von?
Ja, Raue.
Nee. Ich hoffe, die Technik funktioniert. Das ist ja wie mit dem Overhead-Projektor. Bitte aufpassen.
Hallo zusammen, mein lieber Max Strohe, wir kennen uns persönlich eigentlich gar nicht, aber hallo, hier ist Alexander Herrmann und jetzt geht es ja um das sogenannte Verbal Cooking. Also das ist jetzt der Versuch eines Franken irgendwie sehr modern zu wirken, weil er irgendwelche englischen Sätze raushaut. Also verbales Kochen hat sich der Sebastian gewünscht. Und jetzt kommt's, ich darf für dich und für Tim jeweils ein Gericht raussuchen. Jetzt ist es so, bei Tim, der ist ein absoluter Fan und Hero von seinem eigenen Rezept, wie immer natürlich, und zwar bezüglich Hühnerfrikassee. Und ich meine, wenn er da so besonders drauf stolz ist, dann kann es ja sein, dass du jetzt allein schon bei der verbalen Situation und Technik das wiederzugeben, wie man das kocht, vielleicht sogar noch einen Ticken, zumindest verbal, besser bist als das Highlight-Gericht vom Tim. Ich habe selber schon gegessen. Ist wirklich vorzüglich. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und ich bin gespannt auf Verbal Cooking. The Verbal Chef. Ich glaube, ich bleibe beim Deutschen. Kann ich als Franke auch nicht richtig. Also viel Spaß im Studio.
So,
also ab wann hat er sich geistig im eigenen Reden abgeschaltet?
Was Alexander Herrmann sagen möchte an dieser Stelle.
Hallo, Frank, Sebastian.
Alexander Herrmann. Der hat persönliches Social Disconnecting betrieben. Der ist doch da nicht in Verbindung.
Wie bitte?
Der ist doch da nicht in Verbindung mit sich selbst. Was hat er jetzt gesagt?
Das habe ich verstanden. Also, es geht darum, die Idee ist es, dass du einmal Max schlagen kannst heute, indem ihr verbales Kochen betreibt. Und eines deiner Signature-Dishes ist das Hühnerfrikassee. Richtig?
Ja, ja.
Und Max soll jetzt hier in dieser Sendung erzählen, wie er ein Hühnerfrikassee kochen würde. Und du bist quasi die unabhängige Jury und sagst ihm ganz ehrlich, ob er es richtig oder falsch macht. Und du bekommst auch noch ein Gericht von Alexander Herrmann, was du verbal nachkochst. Ich finde das eigentlich.
Nein, falsch, du hast verloren.
Nein, das wäre natürlich blöd. Also, du kannst jetzt entweder auch das hören, was du kochen willst, oder wir hören erst Max zu, wie er Opfer.
Was ist denn Hühnerfrikassee?
So.
Also ich erzähle jetzt, wie man Hühnerfrikassee kocht. Oder wie man Tims Hühnerfrikassee.
Wie man Tims. Wie man
mein Hühnerfrikassee.
Also, oder andere Tim, nee, Tim, nee, wie mein. Man das. Das kann ich ja gar
nicht, meins.
Hühnerfrikassee kocht. Nämlich
deins. Ich kann das.
Ja.
Ja, okay, dann, okay, alle Hühnerfrikassees sind deins.
Nee, eben nicht.
Ich will jetzt mal Hühnerfrikassee einfach mal in. Ist das eigentlich eine Schikane, dass ich das sagen muss, weil es da wieder um Reis geht? Oder ist Reis außen vor? Ich hatte ja
Reis
überlegt.
Reis ist außen vor.
Okay, danke.
Bitteschön.
Man darf ja gerade eh nicht reißen.
Schlecht.
Ja, ist das so.
Ganz ehrlich, soll ich euch allein lassen?
Ja, wieso denn? Immer wenn ich mal einen guten mache, dann bist du beleidigt. Das war doch einfach nett. Hühnerfrikassee.
Also, ich würde. Hühnerfrikassee. Hühner, Wasser, das Weiße vom Lauch, Sellerie, Karotte, aufkochen, Hühnerfond machen, aufkochen, simmern lassen, ziehen lassen, bis die Hühner gar sind. Das Ganze passieren, die Hühner von Haut befreien, die Knochen vom Fleisch befreien, das Fleisch klein zuppeln. Dann macht man eine Béchamelsoße unter Zuhilfenahme von Butter und Mehl. Zu welchen Teilen ist mir nicht klar, aber das macht man auch intuitiv klar, wie alles, nach Gefühl. Und füllt es dann auf mit dem Hühnerfond und Sahne und Milch, würde ich sagen. Wobei wahrscheinlich mehr Sahne als Milch. Dann lässt man das unter ständigem Rühren aufkochen, damit es nicht anbrennt, weil diese Mehlschwitzengeschichte relativ aggressiv gerne schon mal am Topfboden kleben bleibt. Und wenn das passiert, ist das ganze Gericht im Eimer. Ähnlich wie bei einer Kartoffelsuppe, glaube ich. Also rührt man das alles auf und fügt dann hinzu. Jetzt ist die große Frage. Ich würde davon ausgehen, dass man Champignons dazu macht. Erbsen, aber Tiefkühlerbsen natürlich. Weil die geiler sind, weil es schneller geht und weil es Tim Melzer ist. Und Spargel. Jetzt ist die Frage, macht Tim den Spargel? Also ich esse ja gerne Spargel. Wir haben im Übrigen, wir waren auch nicht nur zusammen in der Wanne, wir haben auch zusammen gekocht. Du hast Rouladen gemacht, ich habe Spargel gemacht. Ich glaube. Ich habe auch Portwein dabei übrigens. Falls du was kleben willst. Also Madeira habe ich dabei. Ja, gut. Egal. So, und dann habe ich nämlich festgestellt, wenn man ein paar Stangen Spargel im Kochwasser vergisst und das den Tag später rausholt, dass er dann schmeckt wie dieser Glas Spargel aus dem Glas. Also ich würde Champignons hinzufügen, geviertelt, je nach Größe, auf keinen Fall in Scheiben geschnitten, Stangenspargel blanchiert da reingeben und die Erbsen. Hühnerfleisch dazu, würzen mit Muskat, Salz, Pfeffer, Prise Zucker und dann servieren und genießen. Lecker. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen?
Nee, also
Hühnerfleisch. Habe ich Hühnerfleisch gesagt?
Nein, aber nur fachlich merkt man natürlich, dass du Autodidakt bist, also nicht so wie ich, der professionell geschult ist von klein auf. Eine Béchamel ist ja eine Mehl-Butter-Schwitze aufgefüllt mit Milch. Hm? Mit Brühe aufgefüllt ist es eine Velouté.
Ich frage mich seit Jahren, was eine Velouté ist.
Das ist mit Brühe aufgefüllt? Also das ist eine Béchamel,
deswegen hatte ich auch schon mal Leute gefragt, die Velouté kann ich essen, weil das Gluten drin ist. Was ist mit dem los? Ja, okay.
Wollte ich nur sagen, danke. Aber dadurch, dass du ja dann auch nochmal fröhlich Milch und Sahne reinballerst, ist auch egal bei ihm. Nee, grundsätzlich ist das schon sehr korrekt. So, aber jetzt würde ich natürlich viel dezidierter arbeiten. Ja,
bitte, tu es.
Wie?
Erzähl's.
Nein.
Natürlich, es ist alles.
Nein, wir wollen die Leute auch nicht verwirren, es wird auch langweilig.
Das ist ja ein kulinarischer Podcast, die Leute wollen es ja hören.
Ich bin froh, dass du keine Karotten reingetan hast, weil dann wäre ich sofort rübergekommen und hätte direkt in die Fresse gehauen, weil Karotten haben nichts im Hühnerfrikassee zu suchen.
Also ich weiß nicht, wo Karotten
aber im Tiefgekühlten sind die.
Eben, und ja. Die Diskussion habe ich auch mal geführt. Also da war ich bei einem, ich sag mal, industriell, aber sehr gut arbeitenden Unternehmen und da ging es um die Diskussion, ob Karotten reingehören und definitiv
nicht. Keinen Fall. Also würde ich auch nicht machen.
Aber warum? Also warum?
Weil ich das sage, ist das einfach mal genug.
Wusste ich, war nur ein Test.
Komm, Alter.
Na, dieses Warum, du bist doch keine 4 Jahre mehr alt.
Ey, ich bin das Bindeglied. Ich stelle die Frage des Hörers, nicht meine Frage. Das ist die Frage des Hörers.
Weil es so ist.
Ja, ist ja gut.
Du machst ja auch keine, ich sag mal, kein keine Ahnung, Gummibärchen in Tomate Mozzarella. Nee, warum mal, nicht? Also, weil zu ist, weil so, ich habe nicht gehört, das ist ein dummes Warum.
Das war mein Fehler, du hast völlig recht.
Das ist ein unfassbar dumm und schüttest ja auch wirklich.
Stell mich jetzt in die Ecke.
Diät-Cola in keine Ahnung, Pfefferminztee. Stellst du dich auch nicht die Frage, warum nicht?
Was macht denn dieses Schweißband Karotten, mit dir?
Was? Nein, die Karotten machen das mit mir. Die Karotten im Hühnerfrikassee. Die wirklich, ich kann ausrasten. Das ist so, wo ich sage, ja, okay, das ist halt Hühnchen-Eintopf. Aber Karotten haben nichts im Frikassee. Und du hast es sehr schön gesagt, Spargel, Pilze, aber TK-Erbsen.
Warum TK-Erbsen?
Weil es so ist.
Ja, klar.
Weil die Dosenerbsen ein wenig.
Die Erbsen stehen nicht zu dir, warte.
Nein. Was kommt? Also Dosenerbsen. Ich fang doch gerade, warte doch. Weil Dosenerbsen mehlig sind und eher, ich sag mal, die passenden Nudelsalat mit Mayonnaise, da funktionieren TK-Erbsen nicht.
Das stimmt.
In den klassischen Nudelsalat gehören Dosenerbsen oder Glaserbsen rein, aber in ein Kochgericht. Und die frischen Erbsen sehr oft überlagert sind und sehr holzig und sehr bitter sind. Also genau. Wenn ich jetzt perfekte, süßlich gutierende Gartenerbsen habe, dann kannst du auch frische nehmen. Aber eigentlich die TK-Erbsen sind halt wie Dosentomaten perfekt.
Ist bei deinem
bestimmte Zubereitung an der Stelle.
Ist bei deinem Hühnerfrikassee ich noch irgendwie oben was flambiert oder sowas? Jetzt, wie sagt man?
Ja, das kommt noch dazu. Ich kann immer einen Tipp geben, den du gerade vergessen hast. Spritzer, also bei allen Mehlbindungssoßen, Spritzer Zitronensaft, aber nur ein Spritzer und ein Hauch Cayenne. Mhm. Weil ein diffuser Geschmack, der das Hühnerfrikassee hat.
Aber Pfeffer hat er ja gesagt.
Aber nicht Cayenne.
Ist das so ein Unterschied?
Ja.
Okay. Ich frage für den Zuhörer.
Okay, ja. Also, aber nur eine Prise Cayenne. Wir wollen keine Schärfe, aber Cayenne ist ein bisschen wie ein ätherisches Massageöl für die Zunge. Mm. Das heißt, die Geschmacksknospen werden stärker durchblutet.
Das wird ein Posting.
Öffnen sich wie Knospen und sind mehr bereit, eben die Aromen und die ganzen Geschmacksstoffe aufzunehmen und auch wahrzunehmen. Das ist das Geheimnis von Cayenne in einem Gericht.
Sehr schön.
Ich mag ganz gerne ein bisschen Estragon rein, muss aber nicht. Das ist eine individuelle Geschichte. Auf gar keinen Fall Basilikum, auf gar keinen Fall Kerbel, auf gar keinen Fall Petersilie, auf gar keinen Fall Dill, Estragon.
Und wenn es das nicht gibt, dann ist Estragon.
So, um den Ganzen. Jetzt haben wir ja diese Hühnerfrikassee-Nummer und die Bechamel-Velouté oder wie auch immer, die ist oftmals früher bei Oma ganz schön kompakt gewesen. Und wenn man sie hat einen Tag stehen lassen, dann hätte man auch ein Haus damit bauen können. Also ist ja die große Kunst, eine Bindung auf Mehlbasis herzustellen, wo man das Mehl nicht merkt, sondern wo es eher den Gaumen umschmeichelt, wo es eben nicht wie eine dicke, fette Daundecke sich da niederlegt, sondern das passiert. Und was ich gemacht habe, ich finde ja, Fett ist ein toller Geschmack. Und habe ihm überlegt, wie kann ich Fett separiert hinzufügen und habe noch eine Bernis hergestellt, also eine Hollandaise mit Estragon mehr oder minder. Übergieße das Hühnerfrikassee damit und flemme es ab. Und dadurch wird jetzt wird's raffiniert und vielschichtig und individuell, ohne allerdings praktisch das den dir angestammten, gewohnten und auch gesuchten Geschmack zu verlassen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Kein Yuzu, kein Soja, kein nichts, sondern ich bleib genau in deiner Geschmackspalette und zeige aber, dass ein Hühnerfrikassee, und das müssen wir manchmal im Restaurant machen, eben ein bisschen aufwendiger oder ein bisschen differenzierter noch gestaltet werden kann. Aber am Ende des Tages ist es dicke, fette Buttersoße. Es ist einfach eine Mehlschwitze. Es ist Hühnerfleisch, es ist Spargel, Erbsen, Champignons, Yippie-Yay, Schweinebacke.
Weißt du, an was du mich jetzt erinnert hast? Also welche Erinnerung du hervorgerufen hast in mir? Und zwar hat meine Mutter eine Tante, glaube ich, und deren Mutter oder Schwester, ich weiß es nicht, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis, sie haben in Mülheim an der Ruhr gewohnt. Und da gab es einen Hühnerauflauf. Und da war auch, das war auch so überbacken, wahrscheinlich mit, vielleicht sogar mit so einer Art Hollandaise oder und da war dann noch Paniermehl drauf oder vielleicht auch Grieß. Und das war so geil, ich habe das jetzt auch wieder auf der Zunge gehabt und ich fand das so geil. Das wurde, also ich habe das 2-3 Mal gegessen. Tante Anne hieß die, wenn wir da waren. Und war mein absolutes Lieblingsessen. Und die beste Köchin in meiner Familie war ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch meine Oma. Und ich habe mir von meiner Oma immer gewünscht, das nachzukochen. Und es ging nicht, weil es bei uns in den Supermärkten die Champignon-Dosensuppe nicht gab, die da reinkam.
Aber das sind manchmal genau die... Aber es stimmt, es ist eigentlich dieser Geschmack. Also das ist so. Und da ist ein bisschen Kreativität jetzt drin. Bei mir, ich komme ja aus der Bullerei. Und wir sind ein allgemeingültiges Restaurant, ich würde sagen für jedermann. Und wir können uns gewisse Produkte aufgrund unserer Preisstruktur nicht leisten und wollen sie auch nicht leisten. Es ist meine Interpretation des Homo Thermidors. Mhm. Und da ich und das
Was ist sozusagen das? Hühnerfrikassee ohne alles, aber mit der Bernese oben drauf.
Ah ja, okay.
Ist eigentlich ein Hummer, Bernese oder Chouron, nee, Bernese ja. Schon, ne? Bernese, genau. Ja. Ein leichtes Hummer-Ragout mit einer Bernese und dann nochmal gratiniert in der Schale serviert. Mhm. Kostet 65 Euro, Hühnerfrikassee 18 Euro. Schmeckt genauso. Okay. Muss man an der Stelle wirklich sagen. Also wenn du blind isst, dann ist das gleich.
Gut, dann könnten wir theoretisch Tim verbal kochen lassen.
Ja, also hat er einen Punkt gemacht. Und zwar uneingeschränkt.
Und den gibst du ihm gerne, ganz offensichtlich.
Nein.
Weiter geht's.
Hallo, lieber Tim. Hallo zusammen. Also, Sebastian, servus. Ja, Tim, hier ist Alexander Herrmann, dein alter Freund und Kumpel. Und ich freue mich schon, wenn wir uns irgendwann bald mal wiedersehen dürfen. Weil eigentlich ist die Zeit, wo wir getrennt voneinander sind, schon viel zu lange. Aber der Sebastian hat sich was einfallen lassen. Verbales Kochen. Verbales Kochen. Also auf die Idee kann nur er natürlich kommen, aber spielt ja keine Rolle. Ich darf dir jetzt eine Aufgabe stellen,
ja, dann mach doch.
Wo du dann verbal die Rezeptur, also wie würdest du es machen?
Wie krampfhaft auf Sendezeit.
Das musst du dann raushalten und dann gibt es ja einen Konkurrenten, ne? Und da muss man mal schauen, wer da besser ist. Also, mein Rezept ist, Achtung.
Wieso seins?
Eine Moussaka. Ja, das ist ein Auberginengericht. Du erinnerst dich mal, du warst bei The Taste als Juror, ist ein paar Jahre her, und du hast gesagt, du hast das Thema Aubergine dabei und du möchtest alle Untiefen und Highlights und die Fehltöne einer Aubergine genauso erleben wie das, was sie besonders kann, weil die Aubergine ist ja sehr schwer zuzubereiten. Das haben wir dann gemacht und zwar perfekt. Und dann hast du gesagt, nee, das sind so viele Fehltöne. Und deswegen habe ich damals in der Vorrunde verloren. Nein, der Stachel sitzt nicht tief. Nein, ich habe das dir schon lang verziehen. Nein, ich kann dir heute drüber lächeln. Deswegen mach mal bitte ein klassisches Auberginengericht, eben diese Moussaka. Es ist vor allem schwer, es verbal zu erklären. Also, viel Spaß euch im Studio und ja, Mai, bis bald wieder. Euer Alexander Herrmann.
Wo hast du das Ding denn jetzt her?
So. Das ist deine verbale Cooking-Challenge.
Also ich sag mal so, die lange Liste derer Menschen, mit denen Alexander Herrmann nie wieder ein Wort wechseln wird, wird mit jeder Staffel von The Taste länger und länger und länger und länger und länger. Jeweiligen Juror, Gastjuror, der auch nur ansatzweise sich traut, Kritik an seinen vermeintlichen brillanten Kreationen zu üben.
Ist der da so piki?
Der verlässt weinend das Studio und schließt sich ein. Also Gott sei Dank ist das...
Nackt?
Was?
Nackt.
Nicht nackt. Nein, nicht nackt. Aber ich würde mal sagen, also da wird, ich bin da und ich genieße gerade sehr den Moment. Und ich wusste nie, dass ich mich irgendwann mal in einer Aneinanderreihung mit, wie heißt unser, Billy Wagner nennen darf. Aber Alexander Herrmann hasst Billy Wagner, Alexander Herrmann hasst Luki Maurer und Alexander Herrmann hasst an der Stelle Tim Mälzer, weil sie sowas wie kulinarische Fachkompetenz an den Tag gelegt haben und auf sein Firlefanz der dezidierten Anrichteweise auf dem Kacklöffel ohne jeglichen kulinarischen Background nicht hereingefallen sind, sondern ganz einfach ihrer Fachlichkeit und ihrem Gaumen gefolgt sind und einfach gesagt haben, wenn es schön aussieht und kacke gekocht ist, schmeckt es immer noch scheiße. So, und das haben wir gemacht und deshalb, ich weigere mich, das Moussaka anzubieten. Ich habe verloren. An der Stelle, ich habe verloren. Und das tue ich wirklich sehr, sehr gerne. Und lieber Alexander Herrmann, wir wirklich ernsthaft, das ist die größte Sissy bei The Taste, die nur rumläuft. Normalerweise dauern die Dreharbeiten von The Taste eine Staffel 2,5 Wochen, wegen Alexander Herrmann mindestens 3,5 Wochen, weil er sich meistens 5 bis 6 Tage nicht am Stück, aber immer wieder einschließt und nicht heraus möchte, weil er sich von der Welt total angegriffen fühlt. Was ein Puss, ernsthaft.
Ach Gott.
Also wirklich, nein, er wollte ein Auberginengericht und ich liebe Aubergine, aber sie muss wirklich perfekt zubereitet sein. Ein ganz sensibles, empfindliches Gemüse.
Die Aubergine ist dieses lilane Ding, ne? Was aussieht wie eine riesengroße Bohne. Wie bitte?
Ja. Ja, also es gibt es in vielen Varianten, aber grundsätzlich würde man sagen, war das jetzt eine Frage von dir?
Aus der Sicht der Zuhörer. Ich weiß das natürlich, aber ich muss mich ja auch in den Zuhörer versetzen.
Soll ich mal was für den Zuhörer über Moussaka erzählen?
muss Tim entscheiden.
Ja, mach ruhig.
Aber nicht, dass das hier jetzt ein Moussaka
ist. Nee, aber das ist, aber guck mal, das ist schon wieder wie bei Kitchen Impossible. Der Unterschied zwischen Spaghetti Bolognese oder ein Somsa in
Usbekistan.
Usbekistan in einem 1000 Grad heißen Ofen. Ich finde, hier werden gerade nicht Äpfel mit Birnen verglichen, sondern hier werden gerade Radieschen mit Melonen verglichen. Das sind zwei komplette Welten. Hühnerfrikassee, damit werden wir groß gemacht. Das ist in unserer
DNA. Ja, aber du hast ja auch nicht nach...
Halt die Schnauze. Das ist wirklich so...
Ich gehe jetzt auch. Ich gehe jetzt zu Alexander Herrmann.
Ja, aber du hast dir das ja auch ein bisschen selbst zuzuschreiben, dass er dann dir so etwas stellt, ne?
Digga, er hat einfach eine verkackte Aubergine auf einen Löffel gepackt und ich musste ihm sowas wie Würde verleihen und sagen, es hatte leichte Störnoten. Ich hätte es auch ausspucken können, aber
war
so
das,
schlimm
war
es.
Nein,
so schlimm war es ja nicht. Das ist schon, Alexander Herrmann ist übrigens wirklich mit Abstand der beste Coach bei The Taste. Seitdem ich weg bin.
So schließt sich der Kreis heute.
Frank ist eine Vollkatastrophe. Also wenn Frank nicht einen Komplettvertrag von Sat.1 hätte, dann hätte der keinen Grund, bei The Taste noch wieder aufzutauchen. Der ist seit Rosin. Der ist seit 7 Staffeln dabei.
Er hat gesagt, er ist ein Franke.
Danke.
Alexander Herrmann ist ein Franke.
Er ist ein Franke, ja.
Ja.
Und der Frank Rosin.
Ja.
Das ist der Rechtsaußen, sitzt immer am Pöbeln ist und immer von Graumsex redet, aber keine Ahnung hat, das irgendwie fachmännisch auf den Löffel zu kriegen. Und der ist seit 7 Staffeln dabei. Und wirklich, wenn der keinen Komplettvertrag von Sat.1 pro 7 hätte, gäbe es keinen Grund, warum der da sitzt. Der ist inkompetent bis zum Anschlag, was den Löffel angeht. Ralf Rosin, genau. Ja. Alexander Herrmann wiederum, wenn ich Partizipant wäre bei The Taste, kann ich jedem nur empfehlen, geht zu Alexander Herrmann oder wenn ich dabei wäre, dann natürlich erst zu mir, weil ich bin noch besser. Aber Alexander Herrmann ist ein brillanter Lehrer und der hat schon sehr viel Ahnung, wie man Geschmack
macht. Ich glaube auch, dass der gut beibringen kann. Das ist sehr gut.
Und der ist witzig. Versteht
Geschmack.
Und der ist witzig.
Ich glaube, das ist der Phil Jackson von The Taste.
Lustigerweise ist das so, ich finde, dass du kulinarisch genauso wenig beurteilen kannst wie Humor. Also sag bitte nicht, der ist witzig, weil wie willst du feststellen, dass er witzig ist?
Wie redest du denn mit Max?
Ich rede ja mit dir jetzt.
Ach so.
aber wirklich, Alexander Herrmann, ganz brillanter Analytiker, der versteht Geschmack durch und durch und schafft es trotzdem, den Kopf auszuschalten und sehr aus dem Bauch raus ganz, ganz tolle Kombinationen zu machen. An dem Tag ist es ihm einfach nicht gelungen. Und ich finde, dass er wirklich grundsätzlich einer der besten medialen er ist sogar irgendwie der beste mediale Fernsehkoch, was die fachliche Kompetenz angeht, wenn es mich nicht gäbe.
Ja, möchtest du jetzt die Moussaka kochen oder?
Nein,
oder steht es jetzt im Prinzip 3-0 für
Mais? Also Moussaka, ich war ja auf Kreta arbeiten mal. In 3/4 Jahren zu so einer Sommersaison. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit für eine Familie, die ein Restaurant in Frankfurt hatten. 3 Kinder hatten die. Die haben dann quasi mit dem ganzen Geld, was sie in Frankfurt verdient haben, sich ein Hotel auf Kreta gebaut. Und da haben die die Eltern quasi der jungen Chefs, also die Chefs eigentlich, die Eltern, die Mutter hat da immer noch gekocht. Und die hat mir dann so ein paar griechische Gerichte beigebracht, Stifado, Moussaka und so weiter und so fort. Und da war natürlich ganz viel Stammkundschaft oder Stammgäste aus dem Hotel, die irgendwie aus Deutschland, Österreich, der Schweiz kamen. Und es war immer ganz wichtig, dass wenn die irgendwie dann im Sommer kamen, dass die Dr. Oetker Puddingpulver mitbringen. Vanillepuddingpulver. Und die haben also selber Olivenöl gemacht, hatten eine Presse da und dann auch irgendwie extern gepresst und Gemüseacker mit Zucchini, Kartoffel, also alles, was es so gibt. Und die Moussaka dort wurde also gemacht, die Kartoffeln relativ dicke Scheiben geschnitten wurden, dann wurden die in der Gasfritteuse, die also temperaturmäßig nicht regulierbar war, nahezu dunkel, zu dunkel frittiert, was denen aber im Ganzen super Note gegeben hat in diesem Olivenöl. Also Kartoffel, Zucchini, Aubergine. Dazu gab es in dieser Hackfleischsoße mit Zimt und Kreuzkümmel, Hauchkreuzkümmel, viel Zimt und, glaube ich, Oregano, so, der da so wuchs. Wild, aber einen ganz anderen Geschmack als das, was man so gerebelt aus dem Ding kennt oder was man von komischen Pizza-Imitaten kennt. Und dann gab es eine Bechamel und die wurde angedickt mit Vanillepuddingpulver. Und dann wurde es da drauf gedingst und das war so pervers, aber es war großartig. Und Vanille hast du nicht wirklich wahrgenommen und das wäre auch eigentlich eine mögliche Challenge, also habe ich gedacht, für dich gewesen in Griechenland, aber die wollten bei der ersten Staffel, wo du dann die saure Wurst gemacht hast. Weißt du noch?
Ja. Und wo ist jetzt die Aubergine?
Die ist da mit drin. Das ging auch um Moussaka.
Ja, du.
Denn, übrigens ein Gericht und das möchte ich auch nochmal sagen. Ich habe ja das große Glück, dass ich eigentlich noch mich gar nicht gefunden habe, dass ich ja wirklich wie so ein kleines, junges, kulinarisches Reh bin, das über die Wiesen herströmt und hier und hier und da mal nascht. Und ich glaube, dass ich also wirklich meine eigentliche Qualität noch gar nicht abgefeuert habe. Das kommt noch.
Das glaube ich auch bei dir.
Ich bin wirklich alt, also nein, aber 50 ist schon.
Komm, Junge.
Aber ich glaube, da kommt wirklich noch was ganz, ganz Großes, was das Besondere angeht. Und ich habe vor vielen Jahren das ganz große Glück gehabt, mit einem der ganz Großen unserer Zunft, mit Eckart Witzigmann, ein Kochbuch zu machen.
Ehrlich?
Ja. Und wirklich jetzt ersten, nicht ein Rezept, ne? Bitte?
Eins deiner ersten war das?
Nee, es war, glaube ich, das dritte, vierte. Aha. Und mein Verlag war komplett dagegen, weil er hat gesagt, irgendwie so Partnerkochbücher funktionieren nie. Und ich habe gesagt, es geht nicht ums Funktionieren, es geht um die Geschichte und es geht um das Erlebnis. Und wir haben da über viele Wochen auf Mallorca zusammen Gerichte gekocht. Und du hast die Qualität bei Eckart einfach genau an solchen Gerichten gemacht. Er hat eine Moussaka gekocht.
Mhm.
Ey, ich würde bis heute sagen, eines der besten Gerichte meines Lebens. Und in diesen wenigen Wochen, die wir da tagtäglich miteinander von morgens bis abends gekocht haben, gab es einige solche Momente. Und das, was mir immer noch die Demut wirklich darstellt, einfach, was für ein unfassbar guter Koch Eckart Witzigmann ist. Also der ist nicht umsonst ein Jahrhundertkoch.
Das
also
war dein Kartoffelsalat deines Lebens, richtig?
Nee, es war ein Serviettenknödelsalat, wo ich gesagt habe, ein Dressing, Essig, Öl, wir haben gerade vor ein paar Tagen wieder drüber gesprochen, das ist so, das war so perfekt und so unbedeutend, in Anführungszeichen, was die Zutaten und die Menge und so und auch die Art und Weise, wie es zusammen, aber es war einfach perfekt. Es war der perfekte Standpass. Es war, also mehr geht einfach nicht. Das war wirklich so und das Moussaka war wirklich so, da wolltest du den Topf noch wirklich abbeißen, weil jedes Quäntchen Geschmack, was da drin war, in jeder Pore, das war wirklich irre. Fantastisch.
Und da war dann nur Aubergine drin?
Ja.
Ah, krass, okay. Ja.
Und das ist einer der Gründe, warum ich so ein Gericht niemals nachkochen werde, weil ich es leider, und das ist schlimm,
ja, klar.
Wenn du die besten Gerichte deines Lebens jemals gegessen hast, also wo du wirklich sagst, so besser geht's nicht, werde ich niemals den Teufel tun und das versuchen nachzukochen. Weil dann ist diese Erinnerung für ewig auf meiner Zunge und jeglicher Versuch,
ja, ja,
in die Richtung zu kommen, wäre einfach nur kläglich und ärmlich. Und ja, diese Moussaka von Eckart Witzigmann, bam. Also andere Menschen dürfen das Rezept nachkochen, weil sie haben das Erlebnis nicht gehabt, wie er es gemacht hat. So, ich darf es nicht.
Jetzt haben wir hier noch Portwein bekommen von
ist Madeira.
Was ist das Besondere überhaupt an einem Portwein, Tim? Warum liebst du Portwein so? Außer, dass er
süß, weil er klebt.
Wir müssen das ganz kurz erklären, liebe Fietes. Tim sitzt hier gerade zu meiner Linken. Hat ein Stirnband aus einem Tapetenfetzen von einem Sternerestaurant um die Stirn, einen Jägermeister reingeklemmt, ein iPhone 11 Pro in blauer Lederhülle am rechten Ohr reingeklemmt. Links,
Entschuldigung, ist das Jung von Mattgrün?
Ja, nee, das ist ja blau. Dann das hat er, glaube ich, was ist das links, ein Feuerzeug?
Ein Stift.
Ein gelber Kugelschreiber. Man weiß
nie, wenn man eine Autogrammkarte unterschreiben
und
muss.
Das ist ja, all das ist ja noch nichts Außergewöhnliches, aber dann hat Tim einen Jutebeutel um den Hals hängen mit Villa Kennedy.
Ist eine Handytasche.
Eine reine Handytasche. Tim.
Was?
Ja, also ist der erste Moment, wo ich dich nicht ganz ernst nehmen kann, aber es steht dir.
Jetzt aber wirklich.
Ja, wirklich.
Aber nochmal, ich nehme Geschenke an, Trend, und ich versuche sie auch wirklich würdig irgendwie zu verarbeiten.
Dazu möchte ich gerne sagen, dass der Jägermeister nicht von mir war. Das iPhone 11 natürlich, klar, normales Gastgeschenk.
Klar.
In blau-grün.
Es ist das Jung von Matt-Grün.
So ist es.
Warum machst du denn jetzt so eine Jung von Matt-Werbung hier?
Keine Ahnung, aber hat man mir gesagt. Ich wusste
aber
nicht,
dass es ein... nicht. Das stimmt nicht, es ist ja blau.
Ein Jung von Matt-Mensch hat mir
also
gesagt,
ist dann
das ist
Türkis.
Ein Jung von Matt-Grün.
Ja, klar sagt er das.
Nochmal...
So, Leute.
Er denkt, dass ein Tiger rot-schwarz ist.
Ein Tiger ist
so,
rot-schwarz.
Und du denkst,
komm,
dass das blau
ehrlich
ist. Was ist denn los bei euch? Bin ich denn der einzig gesunde Mensch hier noch im Laden?
Ich habe hier noch eine Tigermaske an, ne? Rot-schwarz.
Oder? Oh, übrigens, sehr
was,
fein.
Was ist mit diesem Portwein?
Das ist kein Portwein, das ist Madeira. Tim und ich haben ja, wir haben ja diese Badewannen-Calls unter Zuhilfenahme von Portwein. Und ich wollte eigentlich eine Flasche mitbringen, die mein Bruder irgendwo ersteigert hat, aber die hat Julian Walter getrunken. Und die wäre ein bisschen zu teuer gewesen jetzt.
Der war auch schon Gast?
Erste. Oh. Ich habe jetzt hier Madeira mitgebracht. Unser Sommelier Felix hat mir den empfohlen und hat gesagt, der ist kommt natürlich von der Insel oder Halbinsel Madeira und ist ein bisschen würziger oder salziger, wegen auch natürlich der Seeluft. Und ist von 2004 und ist, glaube ich, ein ganz gutes Ding.
Ja. Auch da nochmal, ich finde das ja gerade das Schöne bei Fede Gastro, dass man eben nicht immer einer Meinung sein muss und dass wir jetzt nicht so ein ganz weichgespülter Podcast sind. Und ich finde, dass Julian wirklich, wenn er dein Essen lobt, dann kannst du dich zu Recht freuen, weil er hat eine extrem geschulte, wirklich sehr, sehr gute Zunge und hat auch ein sehr gutes Verständnis für Produktqualitäten, für Kreativitäten, für generell Leistungen, die ein Gastronom vollbringt. Ich mag das nur nicht, wenn Leute sagen, was man machen sollte, wenn man nicht aus der Branche kommt und nicht den kompletten Blick für bestimmte Situationen hat. Dasselbe betrifft für mich Buchkritiker, Musik, Plattenkritiker, Theater, Filmkritiker. Macht selber und halt ansonsten die Fresse. Sag, es gefällt mir, aber sag nicht, was ich hätte besser machen können, weil du hast keine Ahnung, was ich machen wollte.
Ich habe auch gerade übrigens nur so lachend in das Mikrofon gehustet, nicht weil ich das lustig finde, was du sagst, sondern weil ich es einfach wunderbar finde, wie du aussiehst.
Also ich bin mir ganz sicher, dass Tim oder ich eine E-Mail bekommen werde von irgendeinem Fernsehsender, die mit Max Stroh und mit Tim Melzer die Badewannen-Calls jetzt in der Corona-Zeit ins Fernsehen bringen wollen.
Ich habe ja kein WhatsApp.
Das kommt. Bathtube-Calls.
Ich habe ja kein WhatsApp, weil ich mal gelesen habe in dem Bild, dass man das hacken kann.
Ja.
Stimmt das?
Ja, aber SMS kann man nicht hacken.
Kann man FaceTime hacken?
Nein. Deine E-Mails werden auch nicht gelesen und du wirst auch nicht abgehört. Also da du bist safe. Aber nur du. Wegen dieses
Alexander Stirnbandes. Hermann auch. Also spätestens nachdem er eben gesagt hat, bin ich mir gar nicht so sicher, ob er nicht vielleicht entweder erst selbst abhört. Oder.
Wobei ich glaube, bei der Moussaka-Mafia hast du verkackt. Die ficken dich jetzt richtig.
Hart.
Das aber wirklich.
Ja. Was?
Ficken. So nämlich.
Ja. Also,
Moussaka Mafia.
Kannst du noch ganz kurz sagen, Max, was ist das Problem bei Melzerstein?
Tim Melzer mag es einfach nicht.
Warum? Er guckt, wie er jetzt guckt.
Ich weiß es auch nicht. Wir waren ja auf Reisen,
das ist so, darf man nicht drüber reden. Du kennst das so Redewendung. Also Max und ich haben in der Vergangenheit, das ist noch gar nicht so lange her, gemeinsam performt für ein Format, was man irgendwann mal am Ende des Jahres im deutschen Fernsehen sehen wird.
Ach wirklich? Dürft ihr nichts drüber sagen?
Und es gibt doch manchmal so, wenn der Onkel Dinge so Affentittengeil, Geilomat, Turboaffentittengeil, Dufte, fetzige Musik. Und dann denkst du, und jedes Mal jagt dir ein Schauer des Ekels über den Rücken, weil du sagst aber nicht so reden. Und Max hat mich penetriert mit diesem, es scheint irgendein Berliner Ding zu sein, an jede scheiß Redewendung.
Nee, das stimmt nicht.
Stein hinten ranzuhängen und muss immer, ey, Melzerstein, Geilostein, Leckerstein, Rinderstein.
Dein Gesichtstein.
Und ich sage, bitte lass es. Das macht mich wahnsinnig. Ich möchte mit dir befreundet sein.
Das Unwort des Jahres, Jugendunwort des Jahres von 5 Jahren oder 4 Jahren, ich weiß es auch nicht, war Neißenstein. Und kennst du das nicht, wenn man Wörter total doof findet, zum Beispiel wie nice? Bei mir hat es damals angefangen in der bewussten Wahrnehmung, dass ich ein Wort doof finde, es aber dann aufgrund der omnipräsenten Verballhornung meiner eigenen Person des Wortes irgendwann in den aktiven Wortschatz übergegangen ist, hat bei mir angefangen mit dem Wort chillen. Ich so, ich lass mal chillen. Ich fand das richtig doof. Und dann ist es aber irgendwann, ist es so normal geworden. So, chillen, ja, was machst du? Ich chillen, machst morgen ja chillen, bla bla. Und so war es mit nice auch. Und alle haben immer so affektiert bei uns auch im Laden gesagt, nice. Und mittlerweile sagt man das aber normal. Und damit man eine Rückbesinnung darauf hat, wie doof das Wort nice ist.
Normal.
Ist nice ein Stein quasi eingeführt worden in den verbalen, in das Großhirn des Toulouse-Lautrec. Und ist eine Abgewöhnungsphrase eigentlich. Ja. Und ich habe dich eigentlich nur dadurch, dass ich deinen Namen versteint habe.
Ich würde
dir
sehr gerne abgewinnen, indem ich meine 5 Finger geradezu einem relativ dichten Klumpen balle und direkt in das Organ reindrücke.
In den Fressenstein rein.
Wo das Wort rauskommt.
Faustenstein ins Fressenstein
rein. Es war noch nie cool. Es kommt nicht sarkastisch, zynisch oder ironisch rüber. Es kommt einfach nur wahnsinnig nervig rüber. Hör auf mit dem Scheiß, ey.
Ja. Ja, ich habe eine ähnliche Wahrnehmung
so, des Ganzen. So, haben wir wieder dufte Stimmung hier.
Knorke, ja? Definitiv. Knorke. Ich habe überlegt gerade, wie er sagen würde, wenn er auf ein Rolling Stones Konzert geht. Ist das Rolling Stones Stein Konzert?
Nein, das ist, dann sagt man halt, es ist Keith Richards Stein. Fall von der Palme Stein.
Ein Ende gefunden hat, weil so unwürdig gehe ich nicht auf den Podcast raus.
Nee, guck dich mal an.
Schön, Max, dass du da warst.
Ganz toll.
Ich glaube, wir konnten den einen oder anderen Punkt bearbeiten. Ein schöner Podcast.
Wirklich. Dankeschön. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr schön.
Es war mir eine Freude, euch alle aus der Distanz zumindest mit dem wahrhaften Oculus wahrnehmen zu dürfen. Vielen Dank.
Ja, wirklich. Ganz toll. Und wenn die Grenzen wieder offen sind, also die Lokalitätsgrenzen, die Einschränkung, ja, kann ich nur empfehlen, geht mal zum Strohe fressen, essen. Mhm. Entschuldige, essen. Es ist ein Sterne-Restaurant, wo der Begriff Sterne-Restaurant die emotionale Dichte eher kastriert. Also es ist einfach ein wahnsinnig geiles Restaurant. Eine wahnsinnig geile Essenskneipe, muss man aber sagen, atmosphärisch, mit wirklich fantastischen Soßen. Sehr, sehr, sehr geil.
Und du bist Soßenking, ne, eigentlich?
Ja, aber da ist ein Ticken besser.
Ach, guck mal, das ist ein schönes Ende.
Also danke für die netten Worte.
Das meine ich wirklich so. Ich finde Soßenköche ganz toll und du bist einer und das ist auch der Zauber seiner Gerichte in meinen Augen. Ist es nicht unbedingt die Kreativität, also man darf da jetzt nichts erwarten, was man großartig per Facebook posten kann, außer die Zunge könnte Fotos machen. Oh, schöner Vergleich.
Ja, das war fast schon wieder philosophisch.
Die Zunge könnte
Fotos wenn du jetzt noch von Instagram geredet hättest, wärst du am Puls der Zeit.
Ein Hoch dem Suff.
Können wir auch ein Kochbuch machen? Ja, ich möchte gerne, gönne dir ja alles, aber ich beneide dich vor allen Dingen für diese Zeit, die ihr da hattet auf Mallorca.
Wahnsinn.
Und ich glaube, dass es total toll ist. Ja. Können wir nicht auch mal ein Kochbuch machen?
Sehr gerne. Wo wollt ihr hin?
Wir müssen ja auch gar kein Kochbuch dann publizieren. Wir können ja einmal eins schreiben, nur für uns. Sagen wir 8 Tage in Italien, 5 Tage oder wo auch immer. Finde ich total toll. Dann machen wir zusammen Hühnerfrikassee und wir kochen füreinander.
Nee, du machst eine Langostino-Soße.
Ja.
Brillant. Und wird das Kochbuch, der Titel ist das Kochmoussaka.
Auch den fand ich mal gut.
Ja, siehst du?
Den fand ich jetzt mal wirklich gut.
Zwei gute Abschlüsse von Melzer heute, damit könnten wir eigentlich gut leben.
Jahr und 2 Wochen habe ich gebraucht, um mal irgendeinen von deinen dummen Dingern gut zu finden.
Ach so, ja, ihr hattet Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
54 Wochen.
Das Kochmoussaka finde ich wirklich ganz lustig.
Na, also, da haben wir es doch.
Der gefällt mir gut.
Gut. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fiete Gastro mit dem wunderbaren Max Stroh und dem einmalig seltsam aussehenden Tim Melzer, Melzerstein. Vielen Dank fürs Zuhören.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Was? Aber das ist wie so ein MacGyver-Gürtel.
Nee, bist du wie so ein Starship Trooper.
Kennt ihr das? Okay, kennt ihr nicht Typen, die so Funktionsgürtel haben? Ich saß mal im Flugzeug
und hatte
eine relativ lange Flugreise. Und der Typ kam rein mit einem Familienvater, mit seiner Frau, die relativ frustriert wirkte. Einem sehr charmanten Kind, also sehr ruhigen Kind zumindest. Aber es wirkte auch wirklich ganz charmant. Nur der Typ hat mich wahnsinnig gemacht, weil der hatte Funktionsklamotte an. Also so
Hose
so.
Mit Reißverschluss?
Er hat sie nicht abgenommen, aber es wirkte so. Auf jeden Fall eine Weste. Und ich finde Typen, die mit Weste reisen, immer sehr schwierig. Also das war halt nicht der Camel Cowboy. Auf jeden Fall saßen die so halb schräg vor mir. Und du konntest einfach, und kennst du das, es ist wie ein Verkehrsunfall, du musst die ganze Zeit hingucken.
Gaffen.
Und du hast einen Film vor dir und du guckst trotzdem diesen Typen an, weil die Merkwürdigkeiten seines Verhaltens, da war so ein Typ, es fing an damit, wie er Wasser getrunken hat. Das heißt, die Wasserflasche war längst leer. Und wenn denn ein Mensch, immer den ja,
hat der bezahlt.
Oh Gott.
Im vertikalen Zustand versucht, den letzten Tropfen rauszulutschen, da irgendwie aus einer bekackten Wasserflasche, denkst du schon so, ja, okay, ich hab's verstanden. Dann allerdings, und das war das Beste, also erstmal hat er die gesamte Aufmerksamkeit des Flugbegleitpersonals auf sich gezogen, weil er ist mit Kind gereist und da ging es dann um ein Kinderbett da vorne und dann blockierte er alles und hatte auch dann irgendwie noch den einen oder anderen Koffer dabei. Er hatte den Koffer auch im Koffer. Ein Koffer im Koffer ist eine sehr schräge Nummer.
Mhm. Wie heißen die russischen Petrusch.
Ja, pass auf. Und jetzt Babuschka. Meine Lieblingsgeschichte ist, das spielte sich dann zu späterer Stunde zu, wo denn die Nachtbeleuchtung im Flug, es war ein Langstreckenflug, Die Nachtbeleuchtung war an und er stand dann auf, öffnete das Gepäckfach, holte einen Koffer raus, nahm ihn unten auf den Sitzplatz, öffnete diesen Koffer und hat eine Kopflampe rausgeholt. Setzte sich im Flugzeug, wirklich, und ich war so...
So, der war quasi ein Kumpel. Der war ein Kumpel.
Der holte eine Kopf, also genauso wie ich jetzt gerade aus, eine Kopflampe so, und bestückte die mit Ersatzakku oder irgendwas an den Batterien oder was auch immer der da rein. Das machte so, ich dachte so, was ist denn bei dir los? Also hat diese Kopflampe auf dem Kopf, schaltet die an, geht wieder ans Gepäckfach, holt einen weiteren Koffer raus, um mit Hilfe dieser Kopflampe in seinem eigenen Koffer eine Sache rauszusuchen, holte diese Sache raus, verschloss den Koffer wieder, packte mit Hilfe der Kopflampe den Koffer wieder oben ins Gepäckfach, nahm die Kopflampe ab, packte diese wieder, nachdem er erstmal das ganze das Gerät rausgeholt hat. Ich schwör's dir.
Ja, klar.
Ich saß da so und ich hab Speichelfäden gehabt, weil ich den Mund nicht geschlossen habe für ungefähr 30 Minuten. Weil diese Art des verschiedene Koffer rausholen mit Kopflampe im Flugzeug. Und das ist dann, wo ich so denke,
krass,
manchmal ist doch Gewalt auch vielleicht ein probates Mittel, seine Meinung
im Flugzeug zu tun. Gefährlich.
Also es juckte wirklich, weil ich sage, wo ich da so, boah.
Mich das hätte war, das nicht, ich hätte, also ich hätte darauf wahrscheinlich, egal wo ich hingeflogen wäre, ich hätte nichts davon gehabt. Also mich wird mich jetzt auch noch nachhaltig beschäftigen, glaube ich.
Also er hat mir die Flugreise versaut, weil ich habe den Film verpasst, weil ich musste ihn die ganze Zeit angucken. Und zwar nicht.
Welcher Film war es?
Ich weiß es ja nicht mehr, aber es war ja nicht belustigend, sondern kennt ihr das, wenn du eigentlich sagst, okay, müsstest du genug Intellekt haben, um da eine gewisse Distanz zu wahren. Aber an der Stelle war pure Aggressivität.
Es gibt eine Instagram-Seite, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, wo nur Videos drauf sind, wie ekelhaft und sonderbar sich Menschen im Flugzeug benehmen. Wirklich, da geht es einfach nur darum, dass sie sich Fußnägel schneiden, während sie auf dem Sitz sitzen. Oder die Schuhe und die Strümpfe ausziehen und zwischen die Sitze. Also man glaubt ja nicht, was
sie machen. Bin ich noch ganz gespannt drauf. Wenn wir Gastronomie mit Einschränkungen machen dürfen, wie wollen die mit dem Flugverkehr umgehen?
Gar nicht.
Doch, darfst ja
fliegen. Also Moment,
nee, aber der
ein Bekannter von mir ist gestern nach Stuttgart geflogen.
Darfst ja fliegen, ja.
Mittelsitz frei, zwei Reihen frei. Besetzt. Und dann damit war der Flug mit 11 besetzten Flugreihen offiziell ausgebucht.
Preis?
Was hat er bezahlt?
Eurowings, weiß ich nicht. Keine Ahnung, nach Stuttgart. Hamburg, Stuttgart, Stuttgart, Hamburg. Ich kann es dir nicht sagen.
Ich glaube halt, dass das, was wir eben, was ich eben gesagt habe über unseren Laden jetzt, dass wir hoffen, dass die Leute dann kommen und erstmal so, dass die Leute das so richtig voll machen, die Hütte, dass es abflacht, ne? Weil das ist abflacht schnell.
Was?
Gäste. Also wir kriegen vielleicht jetzt, also wenn wir Auflagen kriegen, den Laden irgendwie 2-3 Wochen voll und dann flacht das ab, weil ja keine Leute nachkommen. Es fährt ja jetzt keiner irgendwie von München nach Berlin zum Essen. Es kommt jetzt, gibt ja ganz viele Leute auch, die jetzt irgendwie World 50 Best, ja okay, World 50 Best List machen, die gehen Raue, Nobelhart, Ernst hat nur 12 Plätze, also kommt es leider uns Toulouse oder so. Ne?
Den weiß, also Nobelhart definitiv, also jetzt kann